Der Politikgeflüster Podcast.
Danke, Antifa.
Macht sich mit gewalttätigen Verfassungsfeinden gemein, die öffentlich die Sicherheit unseres Landes gefährdet. Das ist Linksterrorismus,
sagt auch Donald Trump.
We have Antifas, we have terrorists.
Zu Recht.
Klar, dass der Kampf gegen den Faschismus immer gewaltlos erfolgen muss.
Die SPD ist aus ihrer ganzen Geschichte heraus eine antifaschistische Partei.
Terrorist.
Selbstverständlich ist die SPD keine Terrororganisation.
Und deswegen erwarte ich eine klare Abgrenzung zur Antifa von jedem Demokraten.
Seit über 100 Jahren gibt es sie, die Antifa. In der Bundesrepublik war sie zunächst friedlich, später dann militant. Doch wer ist sie wirklich? Nun gibt es ein Buch, das dies klären will. Der Münchner Historiker Richard Rohrmoser hat es geschrieben und sagt, er wolle die Antifa entdämonisieren.
Die Friedensbewegung, die Anti-AKW-Bewegung, die Frauenbewegung. Diese Bewegungen, denke ich, sind heute alle ziemlich respektiert, weil man ihnen attestiert, dass sie viel dazu beigetragen haben für Tempo, Richtung und Intensität des sozialen Wandels. Und meines Erachtens hat die antifaschistische Bewegung dasselbe geleistet.
Freiheit für alle politischen Gefangenen!
Was bedeutet das Urteil gegen Nina Edern jetzt für Deutschland?
Das ist einfach dumm, das ist einfach ein purer Angriff auf den Antifaschismus. Wenn Nazis nur Bewährungsstrafen kriegen, dass die Anschläge planen und wir kriegen dafür eine Verurteilung auf 5 Jahre, nee Mann, viel zu hart. So, Frage beantwortet, gut ist.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Allererstes Mal, was genau ist deine Ansicht?
Also erstmal, wie ich mich selbst definiere, ich definiere mich als Antifaschist. Das ist ja auch so das, worum es ja heute geht. Das heißt, ich setze mich für Menschenrechte ein, gegen Diskriminierung und versuche halt irgendwie, ja, den ganzen Scheiß hier ein bisschen erträglicher zu machen. Dadurch, dass man Menschen hilft, die halt nicht wissen, wie sie sich selbst helfen können.
Danke, Antifa!
Frau Kollegin Renner. Darf ich kurz zu mir rücken?
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin Renner trägt an ihrem Gewehr einen Sticker der Antifa. Ich erteile ihr dafür einen Ordnungsruf. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf und behalte mir vor, nach Erörterung des Präsidiums des Deutschen Bundestages weitergehende Ordnungsmaßnahmen gegen sie zu verhängen.
Vielleicht hätte die Kollegin Brenner noch Alerta, Alerta, Antifaschista rufen sollen, um ihn zufriedenzustellen. Eine schöne Szene aus dem Bundestag, wenn man mal bei YouTube etwas genauer schaut, findet man mehrere davon. Irgendwie macht man besonders gerne sich einen Spaß, wenn da Kubicki oder Kubicki saß da vorne. Scheinbar muss es da besonders gut passen. Ja, herzlich willkommen im Mai. Und Mai ist immer bei uns Spezialfolgenzeit. Nach Rassismus, Rechtsextremismus und Feminismus schauen wir in diesem Monat und in diesem Jahr, wie es offensichtlich war, glaube ich, im Intro, auf den Antifaschismus. Warum das wichtig ist, ich glaube, darüber brauchen wir nicht groß sprechen in der aktuellen Zeit, wo ja die Bedrohung von rechts immer mehr zunehmen und gleichzeitig findet man in Deutschland eine, ich würde mal sagen, zumindest differenzierte Sicht, vielleicht sogar einseitige Sicht auf den Antifaschismus. Es gibt zwar immer mal so nette Hashtags wie Danke Antifa oder Ich bin Antifa und dann gleichzeitig wird darüber diskutiert, welche große Bedrohung das doch sei. Bei Lina E. im Intro wurde gerade schon gesprochen. Und so ein bisschen hat man das Gefühl, man öffnet die Büchse der Pandora, wenn man über Antifa spricht, weil ehrlich gesagt so für mich am meisten überraschend war bei der Recherche, wie schnell und sofort Linksextremismus gleichgesetzt wird. Naja, habe ich noch ein paar Beispiele mitgebracht. Vom bestimmten Verfassungsschutz aus bestimmten Ländern, da ist das automatisch scheinbar so der Fall. Insofern, sehr großes Thema, was von Interesse ist, aktuell als auch generell. Und wir wollen heute darüber sprechen und wollen versuchen, diese Büchse etwas mehr zu öffnen, in der Hoffnung, so ein bisschen für Klarheit zu sorgen. Und gleichzeitig ist das, wenn man so möchte, die vorletzte Folge vor unserer Sommerpause. Auch das sei nochmal gesagt an der Stelle. Aber am Ende da vielleicht ein paar mehr Worte dazu. Und wir starten in die Runde hinein mit natürlich logischerweise passenden Initialfrage zur Frage. Denn wenn man über Antifaschismus spricht, dann habe ich mir auch die Frage gestellt, wann war denn tatsächlich der erste Zeitpunkt oder der Punkt, wann ihr das erste Mal mit diesem Begriff oder mit Antifaschismus selber in Kontakt getreten seid? Und die Runde eröffnet, ich glaube, TM, wenn mich nicht alles täuscht.
Das ist vollkommen richtig. Um direkt auf die Frage zu sprechen zu kommen. Ich selbst musste jetzt gerade eine Weile überlegen, was die anbelangt, weil ich mir gar nicht so richtig sicher bin. Also natürlich hat man immer schon das so im Hinterkopf gehabt, man hat was davon gehört. Wenn ich jetzt an den ersten Moment zurückdenken müsste, das ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Ich glaube, ich war so, dass ich es bewusst wahrgenommen habe. Ich war vielleicht so 19 Jahre alt und das war in Dresden bei Verwandten von mir. Da war eine Demo in die Richtung. Da sind wir halt irgendwo in der Innenstadt oder so unterwegs gewesen und da habe ich halt eine Demonstration, die eben dazu gehörte, gesehen. Aber ich habe mir relativ wenig bei gedacht, und hatte eigentlich auch kaum Bezug dazu. Aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich damit in Kontakt gekommen bin.
Ja, ich bin RB und ich bin heute auch dabei. Und ich muss gestehen, im Gegensatz zu TM ist mein Awakening gewisserweise zum Thema Antifa erst um einiges später gekommen. Wenn ich mich recht entsinne, ist es tatsächlich so, dass ich, bevor ich den Begriff Antifa überhaupt kannte, gewisserweise nur ihn nur so in etwa als Schlagbegriff wahrgenommen habe in irgendwelchen eher konservativen Hetzpredigten gegen das linke Lager. Und irgendwann habe ich mich halt gewundert, was ist denn überhaupt Antifa? Allerspätestens, nachdem ich dann irgendwie gehört hatte von einer merkwürdigerweise gleichaltrigen, sehr rechten Person, es war sogar ein Mädchen, wenn ich mich richtig entsinne, dass sie meinte, dass Nazis und Antifa beide gleich schlimm sind und da dementsprechend die Antifa eben eine extrem radikale und verhassenswerte Organisation sein sollte. Und da ab dem Punkt habe ich mich halt selber eben damit etwas befasst und dachte mir halt, Antifaschismus, was schlimm daran, aber dazu kommen wir später noch.
Sehr richtig, sehr richtig. Wir schauen mal, ob wir noch ein paar mehr werden. Auf alle Fälle bin ich sehr dankbar, dass diese Spezialfolgen ja immer die besondere Rolle haben, dass ich hier nicht alleine moderieren darf. Das freut mich, A, weil ich es nicht kann und B, weil weibliche Ergänzung immer gut tut, in allen Lebenslagen. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass heute JS mit mir zusammen moderiert. Hallo JS.
Hallo, ich war lange weg, doch jetzt bin ich back. Juhu. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich habe mir dieses Thema ja auch sehr gewünscht. Das ist ja meine Herzensfolge, meine liebste Folge. Und die aufmerksamen ZuhörerInnen werden ja mitbekommen haben, dass wir langsam Jahr für Jahr die gesamten Juso-Grundwerte durcharbeiten. Wir sind jetzt bei Antifaschismus angekommen. Ein paar fehlen noch, aber wir haben sie fast alle.
Ja, das hat JS mir im Vorgespräch erzählt und ich dachte so, what the fuck? Aber gut, da kann man zumindest ihre Agenda erkennen hier.
Sneaky von mir gewesen. Soll ich die
Kritik.
Frage auch beantworten?
Ja, gerne, 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 gerne. Mach.
Zuerst stellt sich ja dann die Frage, was ist überhaupt Antifa, was ist Antifaschismus, wie stehen die im Verhältnis zueinander? Ich würde es jetzt einfach mal ganz, ganz einfach beantworten. Für mich ist Antifaschistin sein erstmal jegliches, also Engagement gegen oder Verteidigung gegen antidemokratische Kräfte. Und ich glaube, das tue ich eigentlich jeden Tag. Jeden Tag, in dem wir Politik machen, jeden Tag, in dem wir draußen rumlaufen auf der Straße, jeden Tag, in dem wir uns treffen, Anträge schreiben, dann leisten wir antifaschistische Arbeit. Und ich glaube, das ist ja auch das Selbstverständnis der Jusos und das ist auch mein eigenes Selbstverständnis. Insofern wahrscheinlich, seitdem ich da bei der Truppe dabei bin, jeden Tag antifaschistische Arbeit. Das ist ein schwieriges Wort, werde ich heute noch ein paar Mal drüber stolpern.
Ja, sehr gut. Solange du nicht andere Wörter benutzt, die so ähnlich klingen wie ich in der Vorbereitung, ist alles gut. Ich habe deshalb auch Kevin Kühnert extra ins Intro geschnitten, damit du die Beziehung herstellen kannst. So, das war. Okay, gut. Apropos Antifa.
Antifaschistisch seit 161 Jahren.
Genau, richtig. Apropos Antifaschist, jemand, der auch in seiner Jugend Antifaschist war, zumindest wenn man so manchen. Ich habe geguckt, ob ich wirklich tatsächlich Bilder finde aus der Zeit, Hans, von deiner aktiven Zeit als Führer der Studienbewegung, würde ich fast sagen. So richtig gefunden habe ich nichts, aber ich habe zumindest herausgefunden, dass Hannover, dein Studienort, doch ziemlich antifa-lastig war, um es mal so auszudrücken. Also Hans, hol uns mal ab, wie sehr warst du Teil der Antifa oder bist es heute noch im höheren Alter?
Antifa nicht, weil das ist ein eigenes Label geworden, zu dem ich eine ziemlich kritisches Verhältnis habe. Antifaschistische Einstellung und Organisation, Die habe ich in der Tat als Begriff, als politische Bewegung kennengelernt in meiner politischen Sozialisation, zwar in Hannover in den 1960er Jahren. Eine der politischen Aktionen, die als nicht politische Partei, aber als wichtige politische Bewegung doch aktiv war, war die VVN, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, 1947, glaube ich, gegründet von KZ-Überlebenden. Und VVN hieß eben nicht nur Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, sondern auch Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Das heißt, da gab es einen direkten, aus den Biografien dieser Menschen resultierenden historischen Bezug zu Erfahrungen mit dem deutschen Faschismus. Und in diesem Kontext war für mich Antifaschismus als politische Einstellung und als politische Handlungsform, die gegen alten und sich neu formierenden Faschismus aktiv arbeitete, seit Beginn der 60er Jahre geläufig. Und das hat sich als innere Einstellung bei mir nun überhaupt nicht geändert. Wenn, dann hat es sich höchstens in seiner Bedeutung auch angesichts der aktuellen geistig-politischen Verschiebungen, die wir so erleben, höchstens in seiner Bedeutung noch verstärkt.
Sehr gut, dazu kommen wir ja her nochmal. So ein bisschen ist es ja unser Plan, zu gucken von dem, was ist es, was war es und was soll es vielleicht sein. So diese drei großen Felder. Ja, nun sind wir heute nicht alleine bei dem Thema, ganz klar, da brauchen wir die Unterstützung. Und ich sag mal, wir haben zwei Gäste gewinnen können, die unterschiedlicher A nicht sein könnten in dem, was sie mit dem Thema zu tun haben und B auch in der Art, wie wir sie gewinnen konnten, sagen wir es mal so. Der allererste, den wir sofort gewinnen konnten, da sind wir sehr dankbar, weil er auch unser Wunsch war. Grund war das Buch, was im Intro genannt worden ist, was uns oder vor allen Dingen JS sofort schon bekannt war. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Ist nämlich Herr Rohmoser, Richard Rohmoser, der dieses Buch dazu geschrieben hat und mit dem schönen Claim, er entdämonisiert die Antifa. Deshalb herzlichen Dank bei uns heute zu Gast, Richard Rohmoser. Hallo.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Bin sehr gespannt auf den Podcast heute. Und genau, ich stelle mich vielleicht auch noch kurz vor. Aktuell bin ich tatsächlich auch Lehrer am Gymnasium für Englisch, Geschichte und Politik. Ich werde jetzt aber dann mit dem Beginn des nächsten Schuljahres bzw. Semesters dann wieder an die Uni zurückkehren. Und ja, ich habe vor ungefähr 2 Jahren dieses Buch über die lange und konfliktreiche Geschichte der antifaschistischen Bewegung geschrieben. Und so meine ersten Berührungspunkte zur Antifa-Bewegung, das musste ich auch überlegen, weil danach bin ich tatsächlich jetzt bei all den Interviews noch gar nie gefragt worden. Das müsste so im Jahr 2002 in etwa gewesen sein. Also da war ich so 14, 15 Jahre alt. Das war die Zeit, in der ich mich so politisiert habe, vor allem durch 9/11. Aber dann so im Jahr 2002 gab es innenpolitisch sehr viele Debatten über ein mögliches NPD-Verbotsverfahren, das dann im nächsten Jahr 2003 lief. Und das war so die Zeit, als ich mich erstmals mit dem Thema Antifa beschäftigt habe und auch mit der Frage, ob denn sozusagen die Linken, die Linksextremen ähnlich bedrohlich für unsere Demokratie sind wie die Rechtsextremen.
Sehr gut, dazu kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Und der zweite Gast hat länger gedauert. Also unser Plan war von vornherein, wir wollen jemanden haben oder Personen haben, die aktiv sind und sich als Antifaschisten auch verstehen und aktiv auch Arbeit betreiben, über das vielleicht Parteiarbeit hinaus, also Parteibeziehung nicht. Ich muss ehrlich gestehen, es war selten so schwierig, weil Personen angefragt worden sind, Organisationen, die sich antifaschistisch nannten, aber damit gar nichts zu tun haben wollten, bis hin zu Aktionsbündnissen, die sämtlichen Zusammenhang damit geleugnet haben. Dazu kommen wir her noch mal, wenn wir über die Medienarbeit sprechen. Insofern war das sehr schwierig. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass es über lange Wege dann funktioniert hat, doch noch zu gewinnen. Und ich begrüße bei uns quasi aus der Sicht des Aktivisten Karl. Hallo Karl, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Tag auch von mir in die Runde. Genau, ich freue mich ehrlich gesagt auch, dass es geklappt hat. Beim nächsten Mal können Sie uns einfach direkt anfragen, dann geht das schneller. Ich kann ja kurz noch mal was zu mir sagen. Ich bin von der Kampagne Entnazifizierung jetzt. Deal. Das ist eine Kampagne, die wir im Jahr 2020 gestartet haben und wo wir hauptsächlich online auf unserer Internetseite entnazifizierungjetzt.de Skandale sammeln von, also rechtsradikale Skandale und auch Fälle von Nazis und Faschisten in den sogenannten deutschen Sicherheitsbehörden. Und genau, das kann man sich da angucken. Wir machen da so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu, haben auch Vortragsreisen dazu schon gemacht, eine Broschüre mit unseren Analysen. Man kann uns da auch auf Instagram folgen. Und genau, wir würden, also wir sind definitiv Teil der antifaschistischen Bewegung, haben da auch, glaube ich, keinerlei Berührungsängste oder irgendeinen Drang, irgendwas abzustreiten. Also wir sind Teil der antifaschistischen Bewegung und da auch auf jeden Fall stolz drauf. Insofern bin ich sehr gespannt auf die Debatte und was da möglicherweise auch für Mythen möglicherweise noch im Raum stehen, die wir vielleicht auch abbauen können.
Sehr gut. Da würde ich vorschlagen, lassen Sie uns ins Thema hineingehen. Ich würde den Ball virtuell an JS überspielen, die quasi uns gemeinsam in den ersten Block geht.
Vielen, vielen, vielen Dank. Ich nehme den Ball einfach mal an, wie beim Fußball früher. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen, haben so ein bisschen unsere Erfahrungen ausgetauscht und ich glaube, was schon sofort klar geworden ist und was auch uns in der Vorbereitung auf diesen Podcast sehr schnell aufgefallen ist, dass es für Antifaschismus ganz, ganz schwierig ist, eine klare Definition zu finden. Dass es auch wahrscheinlich am Ende des Tages gar keine einheitliche Definition gibt. Aber bevor man überhaupt über sowas reden kann, ist es ja schon erstmal wichtig, das haben wir alle in der Schule gelernt, erstmal zu definieren, was bedeutet Antifaschismus, was ist Antifaschismus. Das ist auch so ein bisschen unser erster Block. Und deshalb erstmal die Frage an euch alle, gerne auch an unsere Gäste, aber auch gerne an unsere lieben Flüsterer, heute ja nur männlich unterwegs. Was ist Antifaschismus? Wie würdet ihr Antifaschismus für euch versuchen zu definieren?
Herr Romoser, wollen Sie gleich starten?
Ja, ich kann gerne beginnen und ich würde gleich mal ein bisschen analytischer an diese Sache rangehen. Es ist natürlich ein zentrales Thema meines Buches und wenn wir uns diesen Begriff anschauen, ist Antifaschismus natürlich ein Ismus. Also so wie beispielsweise Kommunismus und Sozialismus auch. Also es bedeutet, es ist eine gewisse Geisteshaltung beziehungsweise eine politische Richtung aus dem linken Spektrum. Also eine Geisteshaltung oder eine politische Ansicht, die von linken Initiativen, NGOs, Parteien, Gewerkschaften und sonstigen alternativen Strömungen und Gruppierungen vertreten wird. Und diese Strömungen und Gruppierungen, würde ich sagen, haben eben gemeinsame Aktionsstrukturen und Politikansätze, nämlich anti gegen Faschismus zu sein. Und das wiederum bedeutet, gegen antidemokratische, rassistische, rechtsextremistische, antisemitische und sexistische Tendenzen in unserer Gesellschaft. Oder wenn ich das Ganze positiver formulieren möchte, dann könnte ich auch sagen, naja, es sind Gruppierungen und Strömungen mit Aktionsstrukturen und Politikansätze für humanistische Grundwerte, für Freiheit, Gleichheit, Gleichwertigkeit, Gerechtigkeit und somit demokratische und soziale Rechte. Das sind alles, glaube ich, ehrenswerte Motive und Ziele. Einschränkend dazu müsste ich wohl sagen, naja, aber die Problematik ist eben manchmal dann, dass einzelne Gruppen eben zur Durchsetzung dieser Ziele auf problematische Mittel, Gewalt zurückgreifen. Aber so würde ich das jetzt mal analytisch an diesen Begriff rangehen. Ja.
Ich werde zwar wahrscheinlich kaum so ein analytisches Urteil treffen können, aber für mich persönlich ist Antifaschismus im Grundsatz einfach generell, dass man eben gegen antidemokratische Strömungen, insbesondere wie im Namen schon gesagt, eben den Faschismus vorgehen sollte. Also der Faschismus, wie man ihn historisch kennt, ist ja gewisserweise, hat ja seinen so einen etwa namentlichen Ursprung eben im Italienischen, eben unter dem Mussolini-Regime, welches eben diese grundlegende faschistische Grundordnung eben aufgebaut hat und eben diesen Menschenhass und diesen Sozial- und diese innergesellschaftliche Spaltung gewisserweise eben propagandiert hat und dann eben so gewinnen konnte. Und das Ganze hat sich dann eben ausgebreitet in ganz Europa, eben in der Welle von autokratischen Regimen. und Ähnlichen, wie auch eben in Deutschland. Also da unterscheidet man ja sogar ganz krass eben zwischen, ich glaube, schwarzem und braunen Faschismus. Also der eine ist der italienische und der braune ist der deutsche Faschismus gewisserweise. Das Ganze basiert halt auch auf Rassismus und eben Ablehnung von anderen Weltbildern. Und deswegen ist Antifaschismus für mich auch eben das Akzeptieren von anderen Weltbildern, eben außer diese, die eben exkludieren. Und das ist meine persönliche Ansicht eben zu Antifaschismus.
Gut, dann würde ich vielleicht auch noch meine Perspektive dazugeben. Sie ähnelt weitgehend dem, was bisher gesagt wurde. Also Antifaschismus ist ja erstmal gegen den Faschismus, zumindest von der Wortauslegung her. In meiner Vorbereitung auf die Folge musste ich auch erstmal schauen, was da so für Definitionen gibt und was da so für verschiedene Positionen im Umlauf sind. Und oft wird das ja als negativer Begriff gebraucht. Und ich glaube, das liegt daran, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Antifaschismus an sich, welcher auf demokratischer Basis verläuft, also sich sozusagen für einen Rechtsstaat einsetzt, entgegen des Faschismus, der ja antidemokratisch ist und antiparlamentarisch, und Menschen, die diesen Antifaschismus als Vorwand nutzen, um Gewalt anzuwenden oder um gegen den Staat vorzugehen, also um gegen die Demokratie vorzugehen, zum Beispiel eben Linksextremisten. Aber das gilt eben nicht für alle Antifaschisten, sondern das nur ein kleiner Teil derer, weswegen der Antifaschismus an sich erstmal unproblematisch erscheint für mich.
Ich würde noch, Karl, deine Perspektive interessieren, aus Aktivistensicht. Würdest du es genauso positiv, also klar würdest du es positiv definieren, also die Frage war jetzt dumm, aber wie würdest du es quasi aus deiner Sicht verstehen? Es war ja auch im Intro so ein bisschen zu hören, da wurde auch ein Aktivist quasi befragt nach dem, wie verstehst du Antifaschismus?
Also Antifaschismus ist aus meiner Sicht gar nicht unbedingt ein geschlossenes, sage ich jetzt mal, ideologisches Gebäude, sondern ist schon aus meiner Sicht erstmal eine Haltung, ist eine Überzeugung. Und diese Überzeugung kann aus meiner Sicht aus verschiedenen Weltanschauungen sozusagen heraus erwachsen. Also meiner Meinung nach kann, also muss Antifaschismus nicht etwas sein, was ausschließlich aus einer linken Weltsicht erwächst, sondern es kann genauso gut ein Christdemokrat kann Antifaschist sein, genauso gut wie ein Kommunist Antifaschist sein kann, aus meiner Perspektive, weil sie, auch wenn sie sich an vielen Stellen sicherlich nicht einig sind, doch darin einig sein können, dass es wichtig und notwendig ist, den Faschismus zu bekämpfen, denn da, wo der Faschismus sozusagen siegt, endet ja jegliche Form von Politik und übernimmt quasi die Herrschaft der Gewalt. Deshalb ist aus meiner Perspektive Antifaschismus selbst erstmal eine Haltung. Und es gibt dann darüber hinaus aber natürlich die antifaschistische Bewegung, die auch Herr Rohrmoser natürlich versucht, in seinem Buch entsprechend darzustellen. Und diese antifaschistische Bewegung, meiner Meinung nach, ist auch eine sehr vielfältige, sehr unterschiedliche. Und man neigt dazu, das immer so ein bisschen verkürzt irgendwie mit Leuten mit schwarzen Kapuzenpullovern irgendwie in Verbindung zu bringen, auch wenn ich jetzt nichts gegen schwarze Kapuzenpullover habe. Aber es ist meiner Meinung nach so, dass die antifaschistische Bewegung sind Personen, die einmal diese antifaschistische Haltung teilen und die gleichzeitig aber über einen längeren Zeitraum auch aktiv sind. Also Bewegung, ne, hat was mit, man tut etwas zu tun. Und das kann, so wie ich das kennengelernt habe in meinem Leben, sehr unterschiedlich sein. Das kann sein Gruppen, die sich an Schulen gründen, um irgendwie zu verhindern, dass da Nazi-Propaganda auf dem Schulhof verbreitet wird. Das können Gruppen sein, die sich gegen rassistische Hetze und faschistische Propaganda an anderen Orten irgendwie zur Wehr setzen. Das sind aber auch Expertinnen und Experten, die viele Jahre lang im wissenschaftlichen oder im journalistischen Bereich tätig sind. Es gibt Recherchestrukturen, es gibt Aktionsbündnisse, es gibt Gruppen, die sich sozusagen auch damit auseinandersetzen, wie sie sich und ihre Freundinnen und Freunde schützen vor den Angriffen beispielsweise der Faschisten und der Nazis. Und deshalb würde ich sagen, also sozusagen die antifaschistische Bewegung ist insgesamt relativ groß, relativ vielfältig und wird in der öffentlichen Debatte oftmals sehr, sehr eng geführt auf, wie gesagt, Gruppen. Und das führt dann meiner Meinung nach manchmal auch zu einer Stigmatisierung. Aber genau, ich würde da, wie gesagt, eher einen breiteren Begriff sozusagen ansetzen.
Wenn man jetzt mal so ein bisschen guckt, was so als Definition angeboten wird, die haben es ja gesagt im Internet, dann stößt man so auf verschiedene Definitionen von Verfassungsschutz aus Bundesländern, würde ich es mal nennen. Und ich fand eine, also passenderweise, Herr Romose, ich lebe, glaube ich, in Bayern, ne, richtig?
Ja.
Genau, also der Bayerische Verfassungsschutz war also spitze, was das betraf. Ich zitiere mal, kann man nachlesen, also Frage, was ist Antifaschismus? Antwort, Antifaschismus als Begriff wird auch von Demokraten verwendet, um ihre Ablehnung des Rechtsextremismus zum Ausdruck zu bringen. Linksextremisten versuchen, den breiten gesellschaftlichen Konsens gegen Rechtsextremismus zu nutzen, um von Demokraten als Partner akzeptiert zu werden. Im linksextremistischen Sinn ist Antifaschismus weit mehr als blablabla. So, also was man hier macht, ist automatisch die Gleichstellung von Antifaschismus und Linksextremismus. Das ist nicht nur hier zu finden gewesen, also einfach mal, wer Lust und Laune hat, YouTube mal einfach eingeben, Antifaschismus, jeder Bericht gefühlt macht eine automatische Gleichstellung. So, was wahrscheinlich teilweise Teil des Framings ist, so ein bisschen dahinter, aber auch ein Problem ist. So, deshalb wäre die Frage, wenn wir bei Definitionen, glaube ich, sind auch die, ja, können wir denn da unterscheiden? Also gibt, wo ist eine Trennung? Also es wurde über Haltung gesprochen. Haltung ist ja nicht Aktion. Das wäre ja schon eine Möglichkeit, das zu trennen. Oder wo seht ihr da quasi die Möglichkeit, eine Unterscheidung zu machen zwischen, das ist Antifaschismus und das ist Linksextremismus und hier lässt sich's trennen? Oder ist es so, wie es Hans angedeutet hat, dass es was mit Bewegungen zu tun hat, die sich gebildet haben? Ich würde es einfach mal interessieren. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch keine perfekte Definition gefunden. Also Bundesverfassungsamt für Verfassungsschutz hat eine bessere, aber auch keine perfekte. Ich würde RB den Ball mal zuspielen, dann TM und dann gehen wir vielleicht mal zu den Gästen. Mich würde aber noch Hans deine Position interessieren. Du hast schon so oft das Gesicht verzogen. Aber RB, starte.
Also ich finde eigentlich, was Karl gesagt hat, fand ich schon ziemlich gut. Einfach diese Idee, also das wurde ja auch jetzt vom Verfassungsschutz in Bayern gesagt. Antifaschismus ist eine gewisserweise Positionierung, die auch Demokraten haben können. Da finde ich es halt problematisch, dass gesagt wird, dass der Großteil so in etwa der Antifaschisten eben automatisch linksextrem sind und dass es eher diese kleine Randgruppe sind, die demokratisch sind. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass es eher umgekehrt ist, denn so in etwa vielleicht nur die, die sich wirklich direkt mit der Antifa zum Beispiel assoziieren, haben eine stärkere Tendenz, zum Beispiel linksextremistisch auch sein zu können. Tendenz. Aber ich würde sagen, dass diese grundlegenden Werte und die Ablehnung von Faschismus eigentlich in der breiten Gesellschaft eben Anwendung finden, aber eben unter den anderen Namen. Und deswegen würde ich sagen, dass Antifaschismus eigentlich doch schon abgrenzbar ist, eben von Linksextremismus, denn das eine muss nicht unbedingt das andere direkt einschließen. Also es gibt bestimmt auch genügend Linksextremisten, die nicht antifaschistisch sind. Man muss sich ja zum Beispiel nur Leute angucken, die den Stalinismus oder ähnliches verteidigen. Das ist ja auch grundsätzlich faschistisch bzw. stark antidemokratisch.
Gut, dann mache ich einfach mal weiter. Ich habe in aller Kürze die Definition des Bundesamtes für Verfassungsschutz nachgeschaut. Und hier geht es tatsächlich darum, dass der Begriff heute primär eine demokratische Ausrichtung hat, er aber stark von Linksextremisten vereinnahmt und nach eigenem Verständnis interpretiert wird. Ich weiß nicht, ob ich das als ideal ansehen würde, wie es hier steht. Also die Definition ist natürlich wesentlich umfassender. Das war jetzt nur ein Satz, den ich daraus zitiert habe. Aber ich würde den Antifaschismus selbst erstmal als eine Einstellung sehen, eine Bewegung, die an sich erstmal vollkommen demokratisch ist, weil sie sich eben gegen antidemokratische Elemente wie den Faschismus richtet. Die kann in allen verschiedensten Formen ausgeprägt sein. Das kann eine Einstellung sein, man kann aber auch als Aktivist sich tatsächlich da engagieren. Dass Linksextremisten sich diesen Begriff zu eigen machen, kann vorkommen, eben weil sie ihn dafür nutzen können, Gewalt gegen den Staat zu rechtfertigen, beziehungsweise weil sie ihn dafür nutzen, Gewalt gegen andere Menschen zu rechtfertigen, unter diesem Begriff, was aber an sich nicht mit dem Begriff an sich streng zusammenhängt oder zu vereinbaren ist, meines Erachtens nach. Also es ist mehr so, dass das als Vorwand genommen wird oder vorgeschoben wird. Und deswegen hat der Begriff meines Erachtens nach so eine negative Konnotation in vielen der Medien oder auch in der Gesellschaft. Wobei er an sich nur eine Ausrichtung einschließt und halt viele Aktivisten, von denen eben manche diese militante, gewaltbereite Ausrichtung teilen, beziehungsweise hinter diesem Begriff verstecken.
Nur kurz als Disclaimer, erst du kannst gleich, dieses Bundesamt für Verfassungsschutz schreibt zum Beispiel, ich zitiere mal wieder, dagegen wird das linksextremistische Aktionsfeld Antifaschismus hauptsächlich von autonomen Linksextremisten geprägt, das meinst du, glaube ich. Und jetzt kommt ein Satz, der hat's in sich. Diese verstehen Faschismus, also diese, nur die Linksextremen, verstehen Faschismus als die reaktionärste, chauvinistische und imperialistische Form des Kapitalismus. Punkt. Puh, durchatmen, JS.
Warum finden Sie den Satz falsch? Kritisch?
Na, ich finde den Satz nicht falsch, ich finde ihn in diesem Kontext aber falsch. So, weil er quasi eine Zuschreibung macht, die man als, also es wird so getan, als wenn der, also nur in diesem Satz, so als Kontext, der Faschismus generell nur von diesen Personen so verstanden wird und nur so abgelehnt wird. Und das ist schwierig, wenn man die Gesamtbewegung sich anguckt. So,
ich finde diesen Satz im Kontext falsch.
So, das war mein Satz.
Okay. Ich wollte dich nur kurz nachgefragt haben. Ich konnte leider die letzten 7 Minuten nicht zuhören, weil einfach mich Leute angerufen haben, wo ich leider reingehen muss. Es tut mir sehr leid. Deshalb vielleicht erstmal die Frage, habt ihr schon so für euch selber definiert, was denn überhaupt Linksextremismus ist? Weil jetzt wurde ja schon sehr oft gesagt, Linksextremismus, es wird von Linksextremisten vereinnahmt. Was ist denn Linksextremismus? Bin ich linksextrem, wenn ich vermummt auf einer Demo mitlaufe? Bin ich linksextrem, wenn ich mich von der Polizei einkesseln lasse? Bin ich linksextrem, wenn ich in Rosenheim von der Polizei in Handschellen gelegt werde und an einem Bahnhof ausgesetzt werde ohne Zugverbindung nach Hause? Bin ich dann linksextrem? Ich glaube, ich würde erstmal versuchen, überhaupt eine Definition von Linksextremismus zu finden, weil wenn man nur das Wort Linksextremismus hört, dann ist das dasselbe wie Rechtsextremismus, bloß auf der anderen Seite. Und dann sind wir ganz schnell beim Hufeisen und das ist, glaube ich, die größte Gefahr für aber es ist eine riesige Gefahr für demokratisches Zusammenleben und auch für einen gesellschaftlichen Konsens, wenn wir so tun, als ob Links- und Rechtsextremismus dasselbe sind. Weil wenn wir uns, muss man sich ja nur die Gewaltstatistiken angucken, weil wir reden auch gerade von sehr viel Gewalt. Wenn wir jetzt gucken, die Todesopfer. Ich glaube, wir haben, je nachdem, wen man fragt, in den letzten 30 Jahren 100 bis, je nach Fragen, 200 Todesopfer durch rechte Gewalt. Es sind, glaube ich, 4 durch linksextreme Gewalt. Und deshalb erstmal vielleicht die Frage, was ist überhaupt Linksextremismus?
Hans, willst du erstmal reagieren? Du warst in der Reihenfolge, dann können wir ja versuchen, das mit aufzunehmen. Der Punkt von JS
war ja richtig. Ich nehme es gerne mit auf. Der Begriff des Linksextremismus muss ja diskutiert werden, auch in Abgrenzung, Auseinandersetzung mit dem Linksradikalismus. Die werden ja manchmal synonym verwendet, was ich aber begrifflich für falsch halte. Ich glaube, Linksextremismus beinhaltet, das ist jedenfalls die Definition, die ich kenne, eine höhere Bereitschaft zur Anwendung von Gewalt. Der Radikalismus bezeichnet ja eine Gründlichkeit, eine Entschiedenheit in der Position und der Linksextremismus wie auch der Rechtsextremismus, das sind jedenfalls die Definitionen, die ich kenne, beinhaltet, wie gesagt, die Perspektive und die Option der aktiven Gewaltanwendung. Und wenn man das zugrunde legt, dann ist es einfacher, das dann auch auseinanderzuhalten. Aber nochmal zu dem, was ist eigentlich Antifaschismus? Ich bin da sehr bei dem, was Karl zu Beginn gesagt hat. Und mein Gesicht verziehen war überhaupt kein negatives Gesicht verziehen, sondern eher ein nachdenkliches. Ich finde, Antifaschismus beinhaltet in der Tat die beiden Dimensionen Einstellung oder Haltung und Aktion. Es auf die Haltung zu reduzieren, das ist der bequeme Weg. Da wird jeder, egal in welcher Partei, wenn es nicht gerade eine neofaschistische oder ähnliche Partei ist, wird sagen, ja natürlich bin ich ein Antifaschist. Das sagt ja jeder ordentliche Christdemokrat. Es reicht, finde ich, nicht aus zu sagen, ja, das ist die Einstellung oder Haltung, sondern der Begriff des Anti für mich bedeutet auch eine Aufforderung und die Option zu sagen, ja, da muss dann auch schon Handlung dazu kommen. Ja, wenn ich die anti-autoritäre Bewegung war ja nicht nur ein Gedankengebäude, wo Menschen gesagt haben, wir lehnen autoritäre Lebens- und Herrschaftsformen ab, sondern sie sind dagegen vorgegangen. Manchmal war das Vorgehen, lag der Aktivismus darin, einen Kinderladen zu machen, Aber auch das ist eine Form von Aktivismus. Das heißt also, für mich ist Antifaschismus, wenn ich den Begriff ernst nehmen soll als politischen aktuellen Begriff, dann beinhaltet er immer neben der Einstellung eine auch daraus resultierende Handlungs-, also aktivistische Perspektive. So spannend wird es dann, welche Form von Handlungen, und da kommen wir dann dahin, dann doch in die Differenziertheit dessen, was man antifaschistische Bewegung nennen kann, in die Differenziertheit. Da gibt es natürlich Gruppen, meine ersten praktischen Begegnungen mit Antifa in der jahrgangsjüngeren Variante, das waren schlicht und einfach bei Demonstrationen mit Göttinger Militanten, die sich dann im Schwarzen Block und so weiter versammelt hatten. Die bezeichneten sich explizit als Antifa-Gruppen, und deren Kernansatz des politischen Handelns war durchaus gezielte Gewaltanwendung. Und ab da wird es dann schwierig, und ab da, wenn wir Gruppen haben, einzelne Aktionsgruppen, die den Gewaltansatz als prioritäres Handlungsinstrument haben, da kommen wir dann an dem Punkt, wo das dann auch leicht von den Kubikis und anderen sozusagen als politisches Symbol missbraucht werden kann. Ich würde das, was Kubicki da macht und andere, die da in ähnlicher Argumentations- und dann auch Verbotstradition stehen, würde ich schon einen Missbrauch vorwerfen. Letzte Anmerkung zu der Verfassungsschutzdefinition. Was soll man denn von den armen Verfassungsschützern anderes erwarten? Verfassungsschutz beobachtet doch nicht einfach nur Einstellungen von Menschen, sondern Verfassungsschutz hat sich qua Aufgabe auseinanderzusetzen mit Bestrebungen, da sind wir wieder beim Aktivismus, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu gefährden. Das heißt, Verfassungsschutz muss immer nach aktivistischen Gruppen, Personen und Handlungen gucken. Und dabei kommen dann solche Definitionen raus, die ich auch für problematisch halte. Aber das ist so ein bisschen der operativen Notwendigkeit des verfassungsschützerischen Handelns geschuldet, glaube ich.
Du Operator, du. TM, wäre es okay, wenn wir Karl vorziehen? Gut, Karl, dann wärst du der Nächste.
Genau, da jetzt sozusagen der Begriff Linksextremismus hier schon munter herumgeistert. Also ich würde Herrn Jessen da auf jeden Fall nochmal recht geben, dass der Verfassungsschutz natürlich seine Begrifflichkeiten so wählt, wie es für seine Arbeit praktisch ist. Und das ist nämlich auch das Problem mit diesem ganzen Linksextremismus-Begriff, weil dahinter steckt ja die Extremismustheorie. Und die ist, wenn man sich mal mit der wissenschaftlichen Forschungslandschaft da auseinandersetzt, ist in weiten Teilen widerlegt. Also das hängt ja damit zusammen, dass man bei der Extremismustheorie ja erstmal davon ausgeht, es gäbe irgendwie eine Mitte, ja, die ist irgendwie politisch gut, da finden sich all die tollen Dinge, die wir gerne in unserer Gesellschaft haben. Und dann gibt es irgendwie einen Rand. Und da gibt es dann den rechten Rand und dann gibt es den linken Rand. Und da tummelt sich dann sozusagen das Ganze, was wir irgendwie nicht haben wollen in der Gesellschaft. Da, also beim rechten Rand findet man dann Rassismus und Antisemitismus. Und das Problem bei dieser ganzen Definition ist, dass sie ja so einfach nicht stimmt. Also wenn wir uns Einstellungsforschung angucken über die letzten 40 Jahre, dann stellen wir fest, dass Einstellungen, die sozusagen in dieser Vorstellungswelt an den rechten Rand gedrängt werden, theoretisch, dass die in der Gesellschaft sehr weit verbreitet sind. Also wir haben über 50% Zustimmungswerte, wenn es um antimuslimischen Rassismus geht. Wir haben konstant 10-15% Zustimmung oder Personenpotenzial, die ein geschlossen rechtsradikales Weltbild haben. Es ist einfach diese Extremismustheorie, oder ich würde eher sagen Extremismusdoktrin, die ist eine sozusagen Arbeitsdefinition des Verfassungsschutzes, die aus meiner Sicht wissenschaftlich nicht haltbar ist und die einzig und allein dazu dient, sowohl die Mitte der Gesellschaft zu entlasten und so zu tun, als sei die sozusagen frei von irgendwelchen Dingen, und quasi alle Dinge, die man nicht möchte, werden an einen imaginären Rand, an einen Extrem sozusagen verschoben. Und um das mal zu untermauern, weil jetzt Herr Jessen sagte, naja gut, Gewalt. So, Gewalt sei quasi das entsprechende Merkmal, um das abzugrenzen von Radikalismus. Also ich kenne noch Verfassungsschutzberichte, da steht drin, wer quasi Antirassist ist, das ist irgendwie noch okay. Aber wer von strukturellem Rassismus spricht, das sind Extremisten. So. Und also auch jeder, der sich sozusagen vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen mehr zu Rassismus weitergebildet hat und strukturellen Rassismus, der weiß, dass das einfach eine hanebüchende Frechheit ist, sowas zu behaupten. Und wenn dann, wie vorhin angesprochen, die Definition des Bundesamtes ist, dass quasi die Linksextremen alle glauben, diese dort aufgeführte Dimitrov-These, ja, also der Faschismus ist die reaktionärste, imperialistische und so weiter, ne? Also das ist ja so weit hinterm Mond. Also die meisten Leute, die ich kenne, die irgendwie antifaschistisch tätig sind, sind deutlich reflektierter und deutlich weiter als irgendwie die These von aus den 20er, 30er Jahren von Dimitrov. Also an der Stelle würde ich auch wirklich einfach mal sagen, aus unserer Perspektive, aus Bewegungsperspektive, Verfassungsschutz ist einfach echt keine gute Quelle. Und ich möchte auch nochmal erinnern, der NSU-Komplex, also ich weiß nicht, ob das irgendwie vielleicht ja dem einen oder anderen noch was sagt, also von einer Behörde, die bis heute die Aufklärung verhindert, ja, und ihre eigenen Verstrickungen nicht bereit war aufzuklären, ja, eine Behörde, die bis vor kurzem noch von einem Hans-Georg Maaßen geleitet wurde, der seine schützende Hand über die AfD gehalten hat, also von so einer Behörde möchte ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorhalten lassen, ob ich jetzt Extremist bin oder was auch immer. Und letzter Punkt dazu, diese sprachliche Gleichsetzung, ne, Rechtsextremismus, Linksextremismus, dann gibt es auch noch die Islamisten, dann gibt es jetzt die Reichsbürger und sozusagen werden ja auch immer neue Kategorien aufgemacht, die mit diesem Schema auch gar nicht mehr irgendwie in Einklang zu bringen sind. Aber sozusagen, wenn mir sozusagen verboten wird, antikapitalistisch zu sein, wenn gesagt wird, Antikapitalismus ist irgendwie linksextrem oder gegen Rassismus vorzugehen ist linksextrem oder beispielsweise die Mietenbewegung in verschiedenen Städten wird auch immer geframed als linksextrem. Also da kann ich wirklich nichts mit anfangen und aus meiner Sicht ist es einfach nur eine Verleumdung und eine Frechheit von diesen Behörden und aus meiner Perspektive sind die auf jeden Fall nicht keine Akteure, die an der Stelle glaubwürdig sind, weil sie ihren eigenen Laden, sag ich mal, nicht aufgeräumt haben.
Dir.
Gut, das war ja jetzt sehr viel Input. Ich würde vielleicht noch meine Perspektive dazugeben. Ich bin natürlich nicht so bewandert in dem Thema wie jetzt meine beiden Vorredner. Ich würde behaupten, dass die Gewaltbereitschaft, wie schon von Hans angesprochen, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ob jetzt der Extremismusbegriff gerechtfertigt ist oder nicht, das wurde ja jetzt gerade ausreichend beleuchtet, finde ich. Ich würde aber sagen, dass er dann anzuwenden ist, wenn es die demokratische Grundordnung bedroht, also wenn es sich gegen einen demokratischen Staat richtet, egal ob von Seiten rechter Ideologie oder linker Ideologie und wenn die Menschen eben bereit sind, Gewalt anzuwenden, um ihre Position diesem Staat entgegen durchzusetzen. Und ich finde, um noch mal ganz kurz was dazu beizutragen zu dieser Begrifflichkeitsdebatte, allein, dass man sagt, oder dass diese Links- und Rechtsausrichtung suggeriert immer, als wären Links und Rechts Gegenteile voneinander. Was, finde ich, ganz schwierig in Einklang zu bringen ist mit diesen beiden Ausrichtungen, die ja sehr viel beinhalten. Und Linksextremismus ist definitiv nicht das Gegenteil von Rechtsextremismus, weil es da eben um ganz andere Inhalte geht, wie zum Beispiel das Wirtschaftssystem oder auch die Weltanschauung an sich. Und ich finde, dass es super schwierig ist, gerade dem Otto-Normalbürger das klarzumachen, dass links nicht gleich das Gegenteil von rechts ist.
Fällt aber oft schwierig in einer normalen Diskussion, auch im politischen. Herr Rohmoser, Sie können jetzt mal aus Ihrer Sicht alles zusammenfassen. Es sind ganz viele Töpfe geöffnet worden.
Ja, ein paar Anmerkungen noch. Also ich bin da mit allem soweit tatsächlich d'accord. Vielleicht noch eine Anmerkung zur Definition des Begriffs Linksextremismus. Also das ist für mich auch im Grunde ein Sammelbegriff für politische Bestrebungen eben gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also politische Bestrebungen, die sich dann an Ideen meinetwegen des Anarchismus, Sozialismus oder Kommunismus orientieren und Vorbilder wie Marx, Lenin, Stalin oder Mao Zedong haben. Insofern ist das natürlich alles andere als kongruent mit dem Begriff Antifaschismus. Denn ich würde sogar sagen, der Löwenanteil an antifaschistischen Aktionen sind eben nicht Linksextremismus, weil Antifaschismus eben schon bei Aufklärung, bei Bildungsarbeit, bei Rechercheleistungen beginnt, über Gedenkstättenarbeit geht und bis hin zu Protestaktionen. Und im Grunde ist es auch diese Behauptung, antikapitalistisch zu sein, ist gleich linksextrem. Also das ist ja so frappierend und es gibt ja auch nicht mal einen Hinweis dafür im Grundgesetz, denn nirgends in unserem Grundgesetz etwas steht, dass das ein kapitalistisch verfasster Staat sein soll. Also dazu noch eine Anmerkung und trotzdem, auch wenn, glaube ich, wir da Einigkeit darüber haben, dass Linksextremismus und Antifaschismus eben nicht kongruent sind, so wird eben doch noch inflationär und ganz illegitim Gebrauch des Begriffs Linksextremismus gemacht, um antifaschistische Aktionen zu bezeichnen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich sage, ja, deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, um eben diese linke Bewegung, antifaschistische Bewegung zu entdämonisieren. Ich versuche auch immer nicht von der Antifa zu reden, weil es eben die Antifa auch nicht gibt, sondern eben, wie einige meiner VorrednerInnen schon gesagt haben, es eine sehr breite und facettenreiche Bewegung ist. Genau. Also vielleicht von meiner Seite diese Punkte jetzt noch zur Ergänzung.
Darf ich ganz kurz noch was sagen?
Ja.
Ist das okay? Ich sehe schon Frustration im Blick von JS. Ich bin ganz schnell fertig. Und zwar möchte ich nur hinzufügen, dass ja Antifaschismus an sich für eine demokratische Grundordnung sich einsetzt und entgegen dem Faschismus. Und Linksextremismus ist ja schon wieder weit weg davon, weil wir ja gegen eine freiheitlich-demokratische Grundordnung in dem Moment sind, beziehungsweise mit Gewalt gegen diese eintreten. Das heißt sogar, dass ich persönlich sagen würde, dass Antifaschismus relativ wenig mit Linksextremismus zu tun hat.
Okay, vielleicht erstmal zu dem Punkt, den du davor aufgemacht hast, was den ganzen Gewaltpunkt angeht. Weil das ist ja schon auch eine wichtige Frage, die man sich auch stellen muss, wenn man sich selber als Antifaschistin bezeichnet. Wie ist dein eigenes Verhältnis zu Gewalt? Und ich sage vorweg, dass ich dazu auch noch keine abgeschlossene Meinung für mich selber habe. Ich aber schon die Awareness dafür erstmal schaffen möchte, das, was du gesagt hast, einfach auch eine sehr privilegierte Sichtweise ist auf das Thema Gewalt. Weil wenn man in, so wie wir hier, also in Werder aufwächst oder keine Ahnung, sich in der Szenebar in Münster über Antifaschismus unterhält, dann kann man sehr gut und auch mit sehr viel Sicherheit sagen, ich werde wahrscheinlich privilegiert genug sein, dass ich niemals in meinem Leben von der Polizei eingekesselt werde, von der Polizei geschlagen werde, dass ich nicht 8 Stunden eingekesselt werde in Leipzig irgendwo, dass ich nicht von irgendwelchen Neonazis auf offener Straße angegriffen werde. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele Leute sich nicht äußern wollten zu diesem Thema und sich nicht dazu offen bekennen wollten, weil diese Menschen Angst haben. Wer sich antifaschistisch vor Ort, wenn sich gerade in Berlin oder keine Ahnung, irgendwelche anderen westdeutschen Städte ist, organisiert und engagiert, das ist einfach saugefährlich. Es ist verdammt gefährlich, sich antifaschistisch zu organisieren und zu engagieren. Und ich würde für mich selber behaupten, dass ich niemals gewalttätig werden würde, dass ich niemals irgendwelchen Leuten auflauern würde und die verprügeln würde. Und ich sage auch nicht, dass es okay ist, dass das Menschen machen, aber wenn du dich in einer akuten Gefahrensituation befindest und in einer akuten Gefahrensituation lebst, Selbstverteidigung ist dann für mich immer okay. Und was ist Gewalt? Gewalt, Menschen zusammenzuschlagen, sie krankenhausreif zu schlagen, ist nicht okay. Aber wenn du in einer Nachbarschaft wohnst, wo du irgendwie ständig von Neonazis bedroht wirst, dann muss man sich schon die Frage stellen, wann ist es okay, auch mal zuerst zuzuschlagen? Ist es überhaupt okay? Ich weiß nicht, ob es für mich okay ist. Ich würde erstmal sagen, dass es für mich nicht okay ist, aber ich lebe auch nicht in dieser Situation. Keine Neonazis haben meinen Namen auf irgendeiner Liste stehen. Kein Neonazi lauert mir irgendwo auf. Keine Arschlöcher vom rechten oder identitäre Bewegung, dritter Weg, die ganzen Wichser schreiben mir irgendwo, die kennen mich nicht. Gott sei Dank kennen die mich nicht. Aber Leute, die wirklich sich vor Ort in gefährlichen Regionen außerhalb von großen Städten antifaschistisch organisieren, die sind einfach in einer riesigen Gefahr. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, du hast gesagt, Gewalt gegen den Staat. Also ich weiß nicht, ob es unbedingt erstmal Gewalt gegen den Staat ist, wenn man Neonazis verprügelt, wenn die einen zuerst angreifen. Das ganze Thema Gewalt ist schwierig und ich habe dazu auch keine abgeschlossene Meinung. Ich möchte auch mit keiner Aussage hier irgendeine Gewalt rechtfertigen. Es ist nicht okay, wenn man gewalttätig ist. Aber auf der anderen Seite ist auch die Frage, wie sehr kann man sich auf die staatlichen Institutionen verlassen, einen zu beschützen? Um hier Kraftklub zu zitieren, sag mir, wer soll dich beschützen? Ostdeutsche Polizisten? Ich glaube nicht, dass sie einen beschützen am Ende des Tages. Darauf kann man sich nicht verlassen. Und wenn wir jetzt über diese ganze DIN-AE-Bewegung ja auch reden können, der aus Leipzig, aus Konnewitz, da gab es ja diesen krassen Überfall, ich glaube, es war 2016, wo irgendwie irgendwelche Faschos den ganzen Stadtteil gestürmt haben und dann mit ja wirklich minimalen Strafen alle davon gekommen sind. Und ja, dann als Reaktion darauf sind Antifaschistinnen bei denen zu Hause mal vorbeigekommen. Ist das Selbstjustiz? Ist auch am Ende eine Frage, die man für sich selber vielleicht persönlich beantworten muss. Ist das schon Gewalt gegen den Staat? Es sind alles Fragen, aber ich würde immer vorsichtig sein damit, nicht für sich selber zu reflektieren, dass man sich in einer privilegierten Lage befindet, wenn man sagt, ich bin noch nie Gewalt oder ich wurde oder musste noch nie gewalttätig werden. Aber ich verurteile Gewalt.
Darf ich darauf antworten?
Ja, natürlich. Aber schlagt Leute nicht einfach zusammen. Bitte nicht.
Also ich würde nur ganz kurz darauf antworten. Was du gesagt hast, dem muss ich vollkommen zustimmen. Ich bin nicht in einer solchen Situation und ich weiß auch nicht, wie ich in einer solchen Situation handeln würde. Gewalt gegen den Staat ist auf jeden Fall nicht der richtige Begriff an der Stelle, muss ich sagen. Mir war gar nicht bewusst, dass ich das so formuliert habe. Ich würde eher sagen, Gewalt gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also tatsächlich haben wir ja sogar in unserem Grundgesetz ein Widerstandsrecht, weil der Deutsche sich selbst nicht vertraut oder vertraut hat, als er dieses Grundgesetz geschrieben hat. Das heißt, wenn es darum geht, die demokratische Ordnung zu erhalten oder wiederherzustellen, dann scheint jedes Mittel in angemessenem Maße gerechtfertigt zu sein. So würde ich das interpretieren in etwa. Aber Gewalt gegen den Staat ist tatsächlich nicht zwingend der richtige Begriff.
Wobei natürlich zivilisatorisches Ungehorsam nicht wirklich definiert ist, ne? Und die philosophischen Abhandlungen dazu sind seitenlang und man weiß es nicht. Insofern ja. Vielleicht fragen wir mal,
ich will nur noch ganz kurz zu dem Gewalt gegen den Staat. Das könnte man ja vor allem auf Gewalt gegen Polizistinnen beziehen. Und natürlich ist es nicht okay, Polizistinnen anzugreifen, die ihren Job machen. Aber ich war zum Glück selber noch nie in diesen Situationen. Ich kenne aber von genug Leuten einfach Situationen, wo gerade in Ostdeutschland friedliche Demos veranstaltet wurden, wo Menschen einfach für Stunden eingekesselt wurden, brutal geschlagen wurden von der Polizei ohne jeglichen Grund. Und das ist einfach Teil der Realität, in der wir leben, wenn wir uns antifaschistisch engagieren. Das ist einfach, es gehört dazu, leider. Muss man einfach mit dazu sagen. Und natürlich ist es nicht okay, Steine auf Polizistinnen zu schmeißen, die ihren Job machen und nichts gegen dich tun. Natürlich ist das nicht okay. Mach das nicht.
Ich glaube, es ist so klar geworden, dass du nicht Gewalt verharmlosen willst, sondern es geht ja ein bisschen um
institutionelle Zwänge. Ich bin auch selber sehr am Hader mit mir selber. Also es ist eine schwierige Frage. Und es ist eine schwierige Frage. Ich bin jetzt ruhig.
Dann gehen wir die Frage weiter. Karl.
Ja, auch dazu nochmal. Also wir hatten ja vorhin jetzt nochmal gehört von wegen Linksextremismus, sage ich nur eine Sache noch mal kurz. Es ist eben laut Definition des Verfassungsschutzes und wenn man sich die Verfassungsschutzberichte durchliest, es ist eben nicht die Gewalt. So, es ist nicht die Gewalt, die der Verfassungsschutz anwendet, als sozusagen Mittel, um zu scheiden zwischen linksextrem oder nicht oder Radikalen, sondern, also das sieht man ja auch schon daran, dass die VVN-BDA beispielsweise sehr lange, also die Hans auch vorhin erwähnt hat, sehr lange sozusagen auch in diesen Verfassungsschutzberichten aufgetaucht ist, die ja auch deshalb ihren Gemeinnützigkeitsstatus verloren hat. Das ist nun wirklich keine Organisation, die man jetzt mit Gewalt in Verbindung bringen würde. Gleiches gilt für Proteste, Sitzblockaden, ziviler Ungehorsam. Ich erinnere an die großen Demonstrationen in Dresden damals, die sehr groß waren, sehr vielfältig waren und wo auch sozusagen durch die Bank weg alles als Linksextremismus bezeichnet wurde. Es werden in Verfassungsschutzberichten sogar Recherchegruppen, die nichts anderes machen, als darüber aufklären, welche Nazis es gibt, was sie so machen, was sie planen und wen die alles angegriffen haben. Selbst die werden als linksextrem tituliert. Also da würde ich nur einfach noch mal kurz festhalten wollen, dieser Begriff und der Verfassungsschutz ist da kein vernünftiges sozusagen Instrumentarium, um darauf zu gucken, was wir da jetzt haben. Und das andere, Gewalt. Also JS hat es ja jetzt schon gesagt, wenn man in der konkreten Situation ist, sieht das alles ein bisschen anders aus. Und ich will jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, aber als eine Person, die selber in diesen Situationen mehrfach war und sehr viele Leute kennt, die in diesen Situationen waren und sind. Also wenn ich mit Leuten rede, die beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern wohnen und zu deren normaler Alltagsrealität es gehört, dass sie jeden Tag immer damit rechnen müssen, angegriffen zu werden. Also Personen, die sitzen da mit ihren Freundinnen und Freunden und die haben bunte Haare und dann springen auf einmal aus zwei Taxis 8 Leute raus und verprügeln die. Und das müssen die quasi regelmäßig, dann müssen die damit rechnen. Oder auch so kleine Geschichten, ne? Also diese Einschüchterungen gegen die Lehrerin und den Lehrer aus Burg beispielsweise, die nichts anderes gemacht haben, als sich sozusagen dafür einzusetzen, dass keine Hitlergrüße und Nazi-Propaganda an ihrer Schule veranstaltet werden. Die wurden dann auf einmal flächendeckend im ganzen, in der ganzen Stadt irgendwie mit Foto und, sag ich mal, verklausulierten Drohungen belegt. Wenn wir uns angucken, die ganzen, auch Prominente, die diese ganzen Morddrohungen kriegen. Also wirklich, wenn eine Person sich hinstellt mit ihrem Namen, mit ihrem Gesicht und vielleicht noch ihrer Gruppenzugehörigkeit und sagt, ich bin zum Beispiel Teil der antifaschistischen Bewegung oder ich bin Antifa oder was auch immer und die jetzt nicht gerade vielleicht Saskia Esken ist, die das auch mal auf Twitter gepostet hat und die auch Personenschutz hat, wenn das sozusagen ganz normale Leute sind, ja, dann können die damit rechnen, dass die auf einer Liste landen. Und nicht nur auf einer Liste. Und wir kennen diese ganzen Todeslisten aus den letzten Jahren. Die wurden zu massenhaft gefunden. Und da standen, wie gesagt, alle Personen drauf, die irgendwie mal sich gegen den Faschismus oder irgendwelche Nazis geäußert haben. Und deshalb muss man tatsächlich als antifaschistisch aktive Person auch immer ein Stück weit aufpassen mit seinen eigenen Daten. Man muss auch vorsichtig sein, weil eben auch leider dieser Staat mit seinen Institutionen, eben dem Verfassungsschutz, aber auch den Polizeibehörden, Staatsschutz etc., auch massiven Druck ausübt auf antifaschistische Bewegungen und nicht allein, weil da jetzt irgendwas mit Gewalt ist. Und letzter Satz noch dazu, es gibt zum Beispiel ja auch Gruppen, die, denen bleibt gar nichts anderes übrig. Also wenn ich irgendwo in, jetzt gab es gerade in Limbach ohne Oberfrohna, gab es jetzt auch schon wieder irgendwie Angriffe auf ein Kulturzentrum, wo ein paar Jugendliche einen Hitlergruß gezeigt haben und die Scheiben eingeschmissen haben. Wenn du in, ich mache es jetzt mal ganz plakativ, in Chemnitz eine Veranstaltung machst, ja, da gibt es einen Antifa-Kongress regelmäßig, wenn da nicht vor der Tür und drin lauter, sag ich mal, gut ausgebildete Leute sitzen würden, die aufpassen, dass da nicht gleich der Nazi-Mob um die Ecke kommt und alle Beteiligten krankenhausreif schlägt, dann, also ja, das ist sozusagen eine Realität. Und beispielsweise auch Migrantifa-Gruppen, die sich gegründet haben, um sich selber irgendwie und ihre Kieze zu schützen. Das sind alles Realitäten, die aus einer realen, existenziellen Betroffenheit entstanden sind. Und Antifa und antifaschistisches Engagement entsteht in der Regel aus dem persönlichen Erleben, dass man selber oder andere angegriffen wurden und dass der Staat einen nicht geschützt hat. Ganz im Gegenteil.
Danke, Hans.
Der Begriff der Gewalt, das ist eigentlich nochmal ein eigenes Thema und ich appelliere sehr an den Politiklehrer, das mal zum eigenen Thema zu machen. Wir lehnen den hier in der Debatte, und das ist ja auch üblich, schlankweg ab. Wir wollen keine Gewalt. Wir wenden keine Gewalt an, nicht? Wir leben aber in einer Gesellschaft der Gewaltenteilung. Gewaltenteilung gehört sozusagen zur Grundkonstruktion demokratischer Gesellschaften. Und Gewaltenteilung setzt voraus, dass es Gewalt gibt. Im Grundgesetz steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Da gab es einmal die sinnvolle Ergänzung, ironisch, ja, aber wo geht sie hin? Gewalt ist, und da muss man dann diese drei Begriffe, Herrschaft, Macht und Gewalt, das können wir hier nicht machen, aber es ist sehr sinnvoll, sich über die zu verklaren. Es gibt das Gewaltmonopol des Staates. Das ist ein Element demokratischer Gesellschaften. Und dieses Gewaltmonopol des Staates beinhaltet dann auch ganz explizit die Ausübung physischer Gewalt. Nämlich durch Institutionen wie Polizei, die sind realer Träger staatlichen Gewaltmonopols. So, und ich glaube, wir sollten uns über diese weitreichende Differenzierung des Gewaltbegriffs wirklich im Klaren sein, wenn wir so schlankweg sagen, wir lehnen aber Gewalt oder Gewaltanwendung ab. Ich glaube, was wir damit meinen, ist ja tatsächlich die Anwendung physischer Gewalt zur Durchsetzung von Interessen. Und dabei da kann man natürlich sagen, es ist generell, will ich das nicht. Ich will nicht Gewalt anwenden müssen und ich will nicht, dass, wenn man so will, Opfer von Gewaltanwendung sein. Natürlich, Gewalt ist schmerzhaft, wenn man sie erfährt. Und trotzdem ist der Begriff der Gewalt nackt völlig bedeutungslos. Es geht immer um die Frage, handelt es sich um legitime Gewaltanwendung? Also die Legitimität der Gewaltanwendung ist aus meiner Sicht ganz entscheidend, jedenfalls für mein Verhältnis zur Gewalt, auch zur physischen Gewalt. Es gibt Situationen, in der die Anwendung physischer Gewalt ich für völlig legitim halte. Und zwar sowohl durch die sowieso einen autorisierten Träger des staatlichen Gewaltmonopols, als aber auch im Zweifelsfall durch zivile Gewalt, durch Gruppen, Individuen, die dazu eigentlich nicht institutionell legitimiert sind. Aber wenn wir es zum Beispiel, ich konstruiere das jetzt mal, mit einem rechtsradikalen Mob zu tun haben, der Menschen jagt, ja, der ihnen mit ihrer aggressiven Gewalt nachstellt, aus welchen Gründen auch immer, wenn sich dagegen andere Menschen ebenso gewaltsam zur Wehr setzen, wenn sie das verhindern. Man nennt das dann Zivilcourage und ich würde es legitime Anwendung von Gewalt nennen. Das heißt also, wo immer wir uns unterhalten darüber, ist Anwendung von Gewalt zulässig oder nicht? Machen wir selbst davon Gebrauch oder nicht? Ich denke, das kann man nur sinnvoll diskutieren, wenn wir uns über die Legitimität und vielleicht sogar Notwendigkeit von Gewaltanwendung und dann auch ihrer konkreten Form unterhalten und verständigen. Ohne das als rein abstraktes Bekenntnis hat das überhaupt keinen Wert.
Danke, Hans. Herr Rohmoser.
Ja, meine Anmerkungen gehen jetzt auch in diese Stoßrichtung von Karls und Hans Ausführungen. Vielleicht an der Stelle mal ein bisschen was Anekdotisches auch noch. Also ich habe es, glaube ich, am Anfang gar nicht so klar gesagt, aber ich bin ja durchaus auch antifaschistisch sozialisiert. Insofern sind diese Positionen von Karl und mir vielleicht auch gar nicht so unterschiedlich. Also ich bin schon auch aufgewachsen in linken Gruppen, antifaschistischen Gruppen und bin eigentlich, seit ich dann 14, 15 war, auch auf Demonstrationen gegen rechts, vor allem damals eben gegen die NPD, gegangen. Gleichzeitig, als ich dann zum Studium in die Stadt gezogen bin, habe ich so ein bisschen Abstand gehalten zu antifaschistischen, autonomen antifaschistischen Gruppen, eben weil ich physische Gewalt, dieses Prinzip und diese ständigen Debatten darüber sehr abstoßend fand, dieses Prinzip Gewalt. Und ich habe auch bei diesen Demonstrationen auch immer Abstand zum schwarzen Block gehalten. Ich war in dieser Zeit oder eigentlich bis heute eher so ein Fan von Protestaktionen im Stile des zivilen Ungehorsams, also Protestaktionen, die sich sozusagen irgendwo in der Schwebe zwischen Legitimität und manchmal auch Legalität befinden, weil ich mir gedacht habe, ja, Gewalt ist sowas Abstoßendes und wenn ich mich auf einer Seite positioniere, dann will ich, dass diese Seite die moralisch integere ist. Und insofern bin ich auch, als ich angefangen habe, mich akademisch mit diesem Thema zu beschäftigen und auch die ersten Interviews gegeben habe und Vorlesungen gehalten habe, immer mit genau diesem Mindset reingegangen. Und was aber bei mir dann schon auch irgendwo so ein Denkprozess im Hinblick auf Legitimität von Gewalt
ausgelöst hat, war, als ich eben auch Interviews mit Leuten, vor allem aus dem Osten geführt habe, die eben eine ganz andere Bedrohungslage erlebt haben als ich, Stichwort privilegiert, im Westen in der Stadt, weil die eben existenziell bedroht worden sind von Rechtsextremismus. Und ich fand das ganz frappierend, das alles zu hören. Also natürlich war mir in den letzten Jahren, waren mir diese Geschichten von Baseballschlägerjahre und so weiter bewusst. Aber wenn man dann wirklich mit Zeitzeugen drüber redet, das waren vor allem Leute, die eben beispielsweise von Rostock-Lichtenhagen und von dieser Zeit, von Hoyerswerda, von diesen pogromartigen Ausschreitungen gesprochen haben. Wenn du von diesen Leuten hörst, dass sie eben tagtäglich mit dieser Gewalt konfrontiert waren und es in jedem Freundeskreis von diesen Leuten eigentlich ja jemanden gab, der krankenhausreif geschlagen wird. Das hat bei mir schon noch einmal auch mal noch was ausgelöst. Also sozusagen, dass ich jetzt kein Verständnis dafür habe, irgendwie proaktiv Gewalt einzusetzen, das bis heute nicht. Aber ich kann viel mehr verstehen, dass auch beispielsweise in antifaschistischen Gruppen zur Selbstabwehr eben auch Kampfsportarten viel mehr integraler Bestandteil sind als bei anderen Antifa-Gruppen, die sich in westdeutschen Städten befinden und dort eben viel mehr über theoretische Aspekte diskutieren. Genau.
Ich finde, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den ich auch vorhin ja so ein bisschen versucht habe einzugehen. Ich glaube, dass wenn man über antifaschistische Arbeit redet, dann kann man nicht ignorieren und leugnen, dass es da einfach einen massiven Unterschied gibt, ob du in Ost- oder in Westdeutschland antifaschistisch aktiv bist. Und ich glaube, das ist auch als westdeutsche Person vielleicht ganz, ganz schwierig nachzuvollziehen. Ich würde jetzt für mich selber auch nicht claimen, dass ich irgendwie im tiefsten Osten, wenn es überhaupt sowas gibt, aufgewachsen bin und Tag für Tag in Angst lebe. Aber es ist schon so, dass wenn wir irgendwo hinfahren, in auch eine ländlichere Region in Ostdeutschland, dann sind wir mit mehreren Leuten unterwegs. Das sind dann auch nicht nur zwei Leute und das sind dann auch nicht nur zwei Finterpersonen. Das sind dann auch männliche Personen dabei und es ist auch immer einfach ein Sicherheitsrisiko, sich dort auch an Demos zu beteiligen, dort irgendwie einen Stand irgendwo zu machen, dort irgendwo Bildungsarbeit zu machen. Dann wollen da die Leute dich nicht vor Ort haben, weil sie Angst haben, dass sie dann selber, wenn du wieder weg bist, eins auf die Schnauze kriegen. Das ist ein Riesenproblem und das ist eine ganz, ganz andere Welt, die man, wenn man in Westdeutschland antifaschistisch aktiv ist, wo es natürlich auch Probleme gibt und da gibt es auch gewaltbereite Neonazis, die dich verprügeln. Aber es ist einfach, es gibt einen Unterschied. Und zu dem, was Hans nochmal gesagt hat, das ist so ein bisschen das, was ich, glaube ich, versucht habe zu verbalisieren für mich persönlich, dass es ein Privileg ist, Gewalt komplett abzulehnen und dass dieses Privileg nicht jeder Mensch hat, der sich antifaschistisch engagiert. Und deshalb, ja, der Punkt der Legitimität ist eigentlich, glaube ich, ein ganz wichtiger. Und deshalb würde ich auch sagen, eine grundsätzliche Ablehnung von Gewalt ist gerade vor dem Hintergrund, dass wir in Deutschland Verfassungsbehörden haben, die einfach auf gut Deutsch beschissen arbeiten. Wenn wir uns allein schon angucken, Verfassungsschutz Hessen, die Polizei in Hessen, die ganze Hanau-Thematik, niemals richtig aufgeklärt worden. Da laufen staatlich bekannte Faschos jahrelang rum mit Waffenschein ungefähr. Natürlich muss man sich dann irgendwann die Frage stellen, wann ist es auch legitim, dass man selber sich schützt und sich auch selber schützen muss. Und insofern, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man im Kopf behalten muss, wenn man sagt, ich lehne Gewalt komplett ab. Insofern, das ist, glaube ich, auch das, was ich jetzt dann als meine eigene Meinung am Ende daraus bilden kann, dass ich privilegiert genug war, bisher nicht gewalttätig werden zu müssen und auch was Gewalt am Ende in der letzten Konsequenz bedeutet. Gewalt ist ja im Zweifel auch schon, wenn ich irgendwo Freeliner hinsprühe oder Sachbeschädigung generell begehe, Vandalismus, das ist ja auf eine Art und Weise auch schon Gewalt. Ja, das zeug noch dazu.
Kai?
Ich wollte auch nochmal den Punkt, also es wurde auch gesagt, es ist kein reines Ostphänomen, ne? Das auch nur nochmal, also JS hat das auch nochmal gesagt, aber denken wir mal an Dortmund, denken wir mal auch an viele bayerische Orte, also auch die Hess-Gedenkmärsche beispielsweise fanden ja in Bayern regelmäßig statt und so weiter. Klar, die Baseballschlägerjahre sozusagen beziehen sich meistens eher auf Ostdeutschland, aber es ist halt kein rein ostdeutsches Phänomen. Also da würde ich auch nochmal darum bitten, dass wir da nicht sozusagen zu sehr diese Brille aufsetzen. Aber eine grundlegende Sache, die man in der antifaschistischen Bewegung gelernt hat, und zwar schmerzlich gelernt hat, ist. Also
mir wurde mal gesagt, da gab es so einen Nazi-Aufmarsch, ja, und dann wurde mir gesagt, naja, warum geht ihr denn da hin? Warum wollt ihr die denn blockieren? Lass sie doch machen. So, alle ignorieren die und dann ist denen langweilig und dann gehen die nach Hause, so nach dem Motto. Und das ist genau der Punkt, das funktioniert nicht. Das hat uns die Geschichte gelehrt, das hat uns auch die Gegenwart, lehrt uns das leider. Wenn Faschistinnen und Faschisten, wenn die, weil es gibt auch Frauen, das muss man auch mal dazu sagen, Faschismus ist auch keine rein männliche Bewegung. Also wenn Faschistinnen und Faschisten in der Lage sind, sage ich mal, ihr Ding zu machen, ja, sich zu treffen, sich aufzubauen, sich zu organisieren, sich gegenseitig mit ihrem Rassismus, Antisemitismus und so weiter weiterzubilden, wenn sie sukzessive Kampfsport lernen, wie das der Dritte Weg aktuell bundesweit macht, dann kommen sie, wenn sie in diesem Aufbauprozess nicht irgendwann mal gestört werden, sind sie als nächstes logisch aus ihrer Ideologie abgeleitet, sind sie als nächstes an dem Punkt, ihre sogenannten nationalen befreiten Zonen schaffen zu wollen. Und das sind diese Angsträume. Das sind diese Angsträume, die versucht werden einzurichten und die in den 90er Jahren, aber auch teilweise heute noch in Ostdeutschland an vielen Stellen, aber wie gesagt nicht nur in Ostdeutschland, existieren und existiert haben. Und wenn man beispielsweise sich Eisenach anguckt, Eisenach war genau so ein Ort. Da sind die regelmäßig rumgelaufen, bewaffnet und haben Leute, die ihnen nicht gepasst haben, zusammengeschlagen. Und wenn man dann ab irgendeinem Punkt sich das anguckt und feststellt, okay, polizeitechnisch, da kommt nicht viel, verurteilungstechnisch, da kommt nicht viel, dann ist es die logische Schlussfolgerung, sich ab irgendeinem Punkt dem entgegenzustellen und zu sagen, wir müssen diese rechte Hegemonie hier auf der Straße brechen. Weil wenn wir es laufen lassen, wissen wir ganz genau, wo es hinführt. Das sozusagen nur noch mal als eine Lehre sozusagen aus der antifaschistischen Bewegung und eine weitere Lehre, die wir auch immer wieder lernen müssen und die manche immer wieder vergessen ist, als Antifaschist, wenn du gegen den Faschismus kämpfst, du kannst dich auf diesen Staat nicht verlassen. Das haben wir immer und immer wieder gesehen, auch gerade in unseren Recherchen bei Entnazifizierung jetzt. Du kannst dich auf diesen Staat nicht verlassen, dass er dich schützt und du kannst dich auch nicht darauf verlassen, dass er es hinkriegt, seine eigenen Gewaltinstitutionen, wie beispielsweise Polizei, aber auch Bundeswehr etc. freizuhalten von eben genau diesen faschistischen Schlägern und Gewaltakteuren.
Ich stimme dir vollkommen zu, Karl, gerade was das Letzte betrifft, was du gesagt hast. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der einem auch leider oftmals erst schmerzlich bewusst wird, wenn man tiefer in diesem ganzen System drin ist. Ich glaube, wenn man das Privileg hat oder wenn man sich selber in die Position setzt, dass man von außen nur drauf schaut, ist man manchmal in der privilegierten Lage zu denken, ach, das funktioniert ja alles ganz gut und ja, in Deutschland ist doch eigentlich ein sicheres Land so, das ist halt für viele Menschen nicht die Realität. Ich muss aber doch nochmal ganz kurz zu dem ersten Punkt, den du gemacht hast, etwas sagen, weil du hast natürlich gesagt, es ist auch in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland, aber mir ist es schon wichtig, das nochmal ganz, ganz stark zu differenzieren, weil ich das auch in meinem politischen Alltag extrem bemerke, dass oft ein wenig verkannt wird, wie die Situation in Ostdeutschland eigentlich wirklich ist. Natürlich, es gibt auch Nazis in Westdeutschland, die sind ja auch alle damals nach der Wende oder viele von West nach Ostdeutschland gegangen. Es gab auch in der DDR Nazis, die wurden da nicht so genannt, weil das war nicht erlaubt, aber sie gab es auf jeden Fall. Aber es ist einfach etwas anderes, ob man auch in Dortmund sich antifaschistisch organisiert, weil es gibt eine ganz andere Struktur, da stehen auch ganz, ganz andere Gelder hinter diesen Organisationen. Alleine, wenn man sich anguckt, was die Parteien in Westdeutschland für Gelder haben im Vergleich zu Ostdeutschland, es fängt bei solchen Fragen an und es geht immer weiter. In Ostdeutschland, in kleinen Gemeinden, in kleinen Dörfern ist Jugendkultur vor Ort, bedeutet, sich mit Rechten abzugeben, rechte Ideologie zu lernen. Da ist der Verein in den Händen von irgendwelchen Rechten, da ist die einzige Kneipe vor Ort, gehört einem Rechten. Und dann ist man einfach viel mehr mit dieser Kultur oder mit dieser faschistischen Ideologie konfrontiert. Und dann ist es einfach wesentlich schwieriger, sich dort zu befreien und dort auch den Mut und überhaupt die Energie zu haben, sich antifaschistisch zu organisieren. Da war es schon wieder. Also du hast total recht und in Westdeutschland auch ein riesiges Problem und Faschismus ist ein gesamtdeutsches Problem, aber Unterschiede in den Aktionsformen und in der Art und Weise, wie man sich engagieren kann, sind da doch schon fundamental, finde ich, teilweise. Und jetzt wollen wir auch weitermachen zum nächsten Teil. Ich habe jetzt kurz gesagt, jetzt kann ja Kabel wieder reden, aber ich muss ja weiterreden.
Ich habe mich schon entmutet, aber du kannst gerne fortsetzen.
Wir wollen ja auch im Thema weitergehen. Ich würde dann einfach sagen, dann kommen wir jetzt Kabisch hat es anfangs angesprochen, dass ich ja eine crazy These hatte, als wir diese Podcast-Folge vorbereitet haben. Und zwar ist meine These, dass sich alle DemokratInnen auch als AntifaschistInnen verstehen müssen, weil Antifaschismus immer Verteidigung der Demokratie bedeutet. Das ist meine These. Und die können wir jetzt gerne diskutieren, wie ihr dazu steht, was ihr davon haltet. Bin ich gespannt.
Ist erstmal Ruhe. Ich finde deshalb interessant, die Frage zu diskutieren.
RB hat sich doch schon gemeldet.
Ja, wir können ihn sofort nehmen. Ich wollte nur noch mal ganz kurz kontextualisieren, dass diese These ja tatsächlich nicht vom Himmel fällt, wie Demokraten ja auch nicht vom Himmel fallen, haha, sondern eigentlich eher so ein bisschen deshalb interessant ist, weil sie tatsächlich auch viel diskutiert wird. So viel kann ich vielleicht nochmal sagen. Aber vielleicht kann RB erstmal anfangen und dann würde mich die Sicht natürlich von unseren beiden Gästen erstmal vordergründig interessieren.
Also zum einen möchte ich erstmal anfangen. Ich finde generell persönlich kann ich zu diesem ganzen Thema, auch wenn es durchaus die Gedankenschule auch ist, aus der ich so mich persönlich herziehen würde. Aber ich finde, das Thema generell ist wirklich sehr komplex und ich persönlich habe mich das auch mindestens die letzte halbe Stunde einfach rausgehalten, weil das wirklich auf so einem hohen Niveau auch schon hier alleine besprochen wird, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht wirklich ordentlich und passend die Qualität eben aufbringen kann. Und eben auch allein schon bei dieser Frage ist es ja wieder, wahrscheinlich wird Herr Kabisch dann gleich in seiner Problematik auch erläutern, irgendwelche Dinge, die ich noch nicht mal in meinen tiefsten Träumen erahnen könnte. Aber ich persönlich muss der These einfach zustimmen, denn generell, wie es eben auch, wie jeder erzogen wird, eben vom Schulsystem hoffentlich in den besten Fällen, im Idealfall privilegiert und so weiter, sollte man wissen, dass man faschistische Regime oder generell die faschistische Denkschule eigentlich nur ablehnen kann, wenn man demokratisch ist. Weil alles, was auch nur einer Duldung, also in etwa, von mir aus können die neben mir existieren, für mich ist es nicht, das geht zu weit, das ist nicht mehr antifaschistisch, natürlich. Aber allein das Dulden ist ja schon das Problem im Ganzen, dass man nichts dagegen tun möchte. Und deswegen sollte auch jeder Demokrat einfach antifaschistisch sein, um eben so etwas wie das Dritte Reich zu verhindern, also dass es wiederkommt. Und wenn man daran zweifelt, dann weiß ich nicht, wer im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst hat, denn das Dritte Reich war nicht nur für, also war unter anderem am schwersten eben für die Minderheiten ein extrem harter Schlag, aber auch für die gesamtdeutsche Bevölkerung. Und deswegen kann ich mir bei allen guten Geistern nicht vorstellen, wie man auf die Idee kommen kann, eben faschistische Regime in jeglicher Form einfach zu unterstützen.
Nur ganz kurz, ich muss RB zustimmen. Wie gesagt, komplexes Thema. Ich denke, was die Definition von Antifaschismus angeht, haben wir jetzt genug Winkel, Perspektiven und Ecken des Ganzen beleuchtet und festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist und eben sehr umfassende Thematik beschreibt. Aber alles in allem muss ich eben zustimmen. Antifaschismus richtet sich erstmal in allererster Linie, wie der Name schon sagt, gegen den Faschismus. Und damit für die Demokratie. Und was das betrifft, dürften ja eigentlich alle, die für die Demokratie sind, also Demokraten, automatisch bzw. im gleichen Zuge Antifaschisten sein. Wenn wir davon ausgehen, dass sie sich auch für die Erhaltung der Demokratie aktiv einsetzen, indem sie eben Partei ergreifen, indem sie eben als Aktivisten demonstrieren gehen zum Beispiel, dann ist nicht jeder Demokrat Antifaschist, beziehungsweise folgt dem Konzept des Antifaschismus. Aber wenn es darum geht, was für eine Einstellung man hegt, dann dürfte eigentlich jeder Einzelne, der Demokratie zugetan ist, auch gleichzeitig eine antifaschistische Einstellung innehaben.
Karl?
Also als ich die These sozusagen, wer Demokratin ist, muss auch Antifaschistin sein, gelesen habe, ist meine erste Reaktion gewesen, ja klar. Also anders kann es ja gar nicht sein, weil es gibt keinen demokratischen Faschismus, um es mal so zu sagen. Und in der Theorie ist es so, das klar, wenn ich Demokrat bin, Demokratin bin, dann muss ich auch gegen den Faschismus sein. Das Problem, was wir nur leider in der Realität dann oft haben, ist, dass manche vielleicht sagen, dass sie gegen den Faschismus sind, aber dann nicht bereit sind, etwas zu tun. Das ist das eine. Das andere ist aber, und da möchte ich den Punkt von RB nochmal aufgreifen, wer hat im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst, ja? Weil wenn ich mir so angucke, was gewisse Parteien, die sich christlich nennen beispielsweise, was die von sich geben und was die tun, um eine, wie ich finde und wie viele andere auch finden, neofaschistische Partei wie die AfD zu normalisieren, dann muss ich sagen, da sind zwar vermeintliche Christdemokratinnen am Werk, aber die scheinen aus der Geschichte nicht gelernt zu haben. Denn die Nazis haben sich ja nicht an die Macht geputscht oder so, sondern sie wurden ja in eine Regierung einbezogen mit der Idee, dass man sie klein hält, dass man sie integriert und dass man ihre Massenanhängerbasis nutzen kann, um gegen die damals aus konservativer Sicht großen Feinde, nämlich die Linken, vorgehen zu können. Und man hat dieses Spiel gespielt. Man hat bewusst die Demokratie sozusagen hinter sich gelassen und hat den Pakt eingegangen mit den Faschisten. Das war nicht nur in Nazi-Deutschland so, das war in vielen anderen Ländern auch so. Wenn wir an Franco denken und die Verbindung zur katholischen Kirche, wenn wir an Italien denken, wie Mussolini an die Macht gekommen ist. Es waren in der Regel nicht die Faschisten, die aus eigener Kraft an die Macht gekommen sind, sondern es waren die damaligen teilweise liberalen, teilweise konservativen Eliten, die sie an die Macht geholt haben, weil sie glaubten, der Faschismus sei das geringere Übel und weil sie glaubten, damit irgendwie den Kommunismus, Sozialismus oder was auch immer aufhalten zu können. Und das, glaube ich, ist die Gefahr, dass man, wenn man dann heute, also da gibt es dann auch PolitikerInnen der CDU, die sich dann hinstellen und beispielsweise gegen die AfD polemisieren, wo ich dann aber mich frage, wie ehrlich ist das, wenn man auf der gleichen, wenn die gleiche Partei nicht nur die AfD normalisiert und wenn dann auch, und das muss ich jetzt an der Stelle auch mal sagen, wenn dann die SPD und die Grünen sich auch hinstellen und sagen, ja, na klar, sind wir gegen die AfD und wir wollen nicht, was die AfD macht, aber gleichzeitig setzt man das Recht auf Asyl aus, zieht die europäischen Außengrenzen hoch und nimmt es hin, dass im Mittelmeer regelmäßig Leute sterben und das ist dann irgendwie das, sage ich mal, demokratische Normale. Und da muss ich sagen, es gibt dann eben auch Antifaschistinnen und Antifaschisten, die sagen, klar, wir müssen den Faschismus bekämpfen, aber nicht nur als Symptom. Wir müssen auch an die Ursachen rangehen. Und die Ursachen sind eben beispielsweise der Rassismus in der Gesellschaft, sind beispielsweise auch dieses auf Konkurrenz und Ausbeutung ausgerichtete kapitalistische System und sind diese verschiedenen Ungleichwertigkeitsideologien, die in der Gesellschaft leider viel zu verbreitet sind. Und deshalb sozusagen, Antifaschismus ist aus meiner Perspektive auch immer eine Frage von, stehe ich zu dem, was ich sage und bin ich bereit, über eine Symptombekämpfung hinauszugehen?
Ich stimme dir vollkommen zu. Also vielleicht erstmal zu dem ersten Punkt, was auch die CDU anbelangt. Ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen, dass ich schon von einigen aus der Union und auch von Leuten von den Julis, also Jungen Liberale, die FDP-Jugendorganisation, gehört habe, dass sie sich selber nicht als Antifaschistinnen bezeichnen möchten und dass Antifaschismus genauso schlimm ist wie Faschismus und dass wir 5 Stunden lange Diskussionen darüber führen, ob man auf irgendein gemeinsames Plakat Antifaschismus draufschreiben kann oder nicht. Die Antwort ist, kann man nicht, weil das geht ja nicht. Das ist einfach extrem enttäuschend. Also wir können ja in die Geschichte gucken und auch in die jüngere europäische Geschichte. Überall dort, wo die Rechten an die Macht gekommen sind, war das, weil die Konservativen umgefallen sind. Und da muss man sich auch wirklich Sorgen machen. Und wenn wir dann mit der CDU eine nicht verlässliche antifaschistische Partei an unserer Seite haben, dann wird es gefährlich. Und ich glaube, die CDU ist absolut kein verlässlicher Partner, wenn es darum geht, gegen den Faschismus und die AfD als Form des Faschismus in Deutschland vorzugehen. Also muss man sich ja nur angucken, in Thüringen kandidiert irgendjemand für dieses eine Parlament auf der CDU-Liste, für das andere Parlament auf der AfD-Liste. Wie kann sowas sein, Friedrich Merz? Weiß man nicht so ganz. Friedrich Merz ist immer noch zu sehr damit beschäftigt, ein ekelhafter Sexist zu sein, um sich damit zu beschäftigen, aber das ist ein anderes Thema. Und du hast auch vollkommen recht, dass wir auch als SPD und auch die Grünen, aber vor allem auch die SPD einen Riesenfehler darin machen, nicht stabil antifaschistisch, oh mein Gott, zu sein, sondern stattdessen irgendwelche rechten Narrative mittragen zu wollen, um irgendwie vielleicht doch da auf Stimmenfang zu gehen. Und als dieser scheiß Geas durchgegangen ist, habe ich mich auch super aufgeregt und haben sich auch ganz viele User super da aufgeregt. Aber am Ende hilft es nicht nur, sich darüber aufzuregen, sondern man muss auch in die Institutionen, in dem Fall dann in die Parteien antifaschistisch hineinwirken. Die SPD auch daran erinnern, dass sie eine antifaschistische Partei ist, seit 1863, ich hoffe, das war das richtige Datum. Und dass es auch ein Grundwert ist, zu dem wir auch heute doch stehen müssen. Und wenn wir nicht dazu stehen, dann ist unsere Demokratie in Gefahr. Und Demokratie ist kein Versprechen, das ist keine Garantie, sondern das ist was, für das wir jeden Tag kämpfen müssen. Insofern, ja, ich stimme dir total zu. Das einfach vielleicht als Bottomline von meiner Aussage.
Vielleicht, also eine Sache, die mich persönlich ein bisschen gekümmert hat in dem Gespräch der letzten paar, also der letzten anderthalb Stunden, fasse ich so zurück, zusammen, war generell die Aussage, ich möchte den Kapitalismus, also ich persönlich möchte den Kapitalismus nicht beschönigen, es ist nichts Schönes, ich persönlich verabscheue ihn auch, aber das Problem, was ich teilweise sehe, ist, dass bevor wir den Kapitalismus so in etwa wirklich zerstören kann, beziehungsweise auch im Antifaschismus, dass man erstmal den Faschismus gewisserweise beseitigen müsste. Und erst dann kann man wirklich anfangen, weil ich persönlich habe das Gefühl, dass teilweise eben wichtige Partner auch in der gewisserweise breiten Volksmenge durchaus auch abgeschreckt werden, eben durch diese Haltung, wir müssen unbedingt den Kapitalismus wegschaffen und dadurch wird dann automatisch der Faschismus auch wegfallen. Kann so sein. Ist ja, also respektiere ich die Theorie, aber ich persönlich sehe halt, dass das eben so ein elementarer Punkt ist, durch den die Gesellschaft zu sehr gespaltet wird. Und wie gesagt, ich persönlich bin auch eher antikapitalistisch. Da kann mir Herr Kabisch auch zustimmen, der weiß, was für Debatten ich mich im Unterrichtsgeschehen einlasse gegen meinen tollen Sitznachbar, der FDP pur, also durch und durch ist und jetzt schon sein Porsche vorbestellen möchte und ähnliches. Also das ist, ich persönlich habe halt das Problem, dass man gewisserweise andere demokratische Kräfte direkt nichtig machen möchte, weil man so wegen dem Kapitalismus. Wie gesagt, ich mag den Kapitalismus aber trotzdem auch nicht.
Herr Romoser.
Ja, ich möchte auch nur noch kurz obligatorisch auf diese These antworten. Wer Demokratin ist, muss auch Antifaschistin sein. Stimmt das? Also auch von meiner Seite absolute Zustimmung, so wie wir auch den Antifaschismus eingangs definiert haben, ist für mich eine antifaschistische Haltung und auch dieser Haltung gerecht zu werden eine Selbstverständlichkeit. Jetzt haben wir dann einen großen Konsens darüber und ich glaube, dem kann man eigentlich nur zustimmen. Aber warum, stellt sich mir dann die Frage, haben wir gesamtgesellschaftlich keinen größeren Konsens darüber? Warum gibt es beispielsweise dann noch keine antifaschistische Klausel im Grundgesetz, wie es beispielsweise die Linkspartei seit langem fordert? Also das versucht vielleicht die Diskussion auch in diese Frage noch in diese Richtung ein bisschen zu lenken. Das liegt vielleicht schon auch daran, dass die autonomen, gewaltbereiten Antifa-Gruppen einfach die größte Projektionsfläche in der öffentlichen Debatte bieten. Dass sie einfach dafür stehen, was in der breiten Bevölkerung die Vorstellung von Antifaschismus ist. Und darum geht es mir auch ein bisschen in meinem Buch, dass man das eben auch dekonstruiert, dass eben nicht nur diese autonomen Gruppen, die gewaltbereit militant sind, eben Antifaschismus verkörpern, sondern eben auch ganz viele andere zivilgesellschaftliche Organisationen. Also vielleicht können wir auch noch ein bisschen so in diese Richtung gehen, über die autonomen Antifa-Gruppen zu sprechen.
Ja, das willst du oder nicht?
Ich hätte erstmal Hans den Vortritt gelassen, weil ich gerade schon die ganze Zeit so viel geredet habe.
Dann kann Hans gleich, ich will nur ganz kurz die Gegenposition nochmal aufmachen, weil wir jetzt alle sagen, wir sind Konsens, ich stimme da vollkommen zu. Ich kann JS-These nicht widersprechen, außer dass sie vielleicht in der Praxis, und das haben wir aber auch gerade gesagt, nicht so gelebt wird, weil halt das Verständnis von Antifaschismus unterschiedlich ist. Plus, kommen wir ja nochmal zu, die Frage des öffentlichen Framings und damit die Frage, wie ich damit umgehe. Ich will kurz darauf verweisen, also Achim Pfahl-Trubert, also einer der zentralen Extremismusforscher, Klammer auf, Extremismus spricht, sagt man nicht mehr, sondern Ideologie der Ungleichheiten, der Begriff Extremismus wird ja jetzt unter Wissenschaft Gott sei Dank auch abgelehnt, auch in einem neuen Rahmenlehrplan im Land Brandenburg, darf ich es mal sagen, steht ja nicht mehr drin aus guten Gründen. Egal, er hat gesagt, er lehnt diese These ab und begründet das aus zwei Gründen, die ich ganz kurz mal vorstellen möchte, vielleicht als kleiner Gegenpunkt. Er sagt erstens, wer sagt, Demokratin und muss auch Antifaschist sein, muss die These philosophisch gesehen auch umdrehen. Also Antifaschist muss auch Demokrat sein. Er nennt historisch als Gegenargument Stalin, bekennender Antifaschist, aber sicherlich kein überzeugter Demokrat, so schreibt er. Zweitens, und damit widerspricht er so ein bisschen unserer Definition, die wir vorhin hatten, ich wollte es nur mal als Gegenargument anbringen. Er sagt, der Antifaschismus definiert sich eben nicht darin, einen demokratischen Verfassungsstaat anzustreben, sondern nur, Zitat, in der Ablehnung einer besonderen Ideologie der Herrschaft in Gestalt des Faschismus. Also darin sieht er quasi den zweiten Punkt, dass es eben nicht in dem gleichen Bestreben bestünde. Haben wir vorhin aber klargestellt, dass für uns die Haltung eine andere ist. Und deshalb kann man der These auch nur zustimmen, unserer These zustimmen. Ich fand das nur argumentativ sehr interessant, weil der Text auch sehr viel rezipiert wurde, zumindest gab es darauf relativ viele Repliken. So, Hans, du Antifaschist, leg los.
Ja, das passt jetzt eigentlich perfekt, passt wirklich perfekt, weil, liebe JS, deine These ist so richtig, wie sie eine Binse ist. Ja, natürlich, so wie wir Faschismus und Demokratie definiert haben, dass nämlich Faschismus Gesellschaftsbild, politische Organisation und politische Handlung ist, die Demokratie zerstört, muss natürlich jeder, der für Demokratie ist, damit automatisch gegen Faschismus Antifaschist sein. So. Das ist die Binse. Aber dann eben in der Tat, wenn wir über die Einstellung hinausgehen, in die aus meiner Sicht notwendige Ebene der politischen Handlung, da wird es dann eben schon wirklich schwierig, und da hat das Zitat, was Pierre vorgelesen hat, zeigt die Schwierigkeiten an. Und auch das, was Richard Rohrmoser vorhergesagt hatte, geht ein bisschen in die Richtung. Meine Erfahrung auch als politischer Aktivist über ein halbes Jahrhundert lang hatte dann eben doch auch zu tun mit Gruppen, die sich explizit als Antifa-Gruppen definiert haben und die in ihrer Definition und in ihren Aktionsformen tatsächlich sehr prioritär massive physische Gewaltanwendung propagiert und auch gesucht und praktiziert haben. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, wir können uns jetzt auch mal das Logo der Antifa angucken, in einem runden Kreis zwei Flaggen, eine rote und eine schwarze, und die eine steht für Sozialismus, Kommunismus und die andere steht für Anarchismus. Das ist in dieser Kombination, ist das für meine Begriffe auch durchaus ein Bekenntnis zu proaktiver Gewalthaftigkeit. Wer so agiert, der schafft natürlich den politischen Gegnern jede Menge Möglichkeit des Missbrauchs. Projektionsfläche, hat das Herr Rohrmoser vorhin genannt, Projektionsfläche, die dann von den, ich sag's nochmal, Kubikis und anderen missbräuchlich verwendet wird. Das ist ein Stück weit auch Schuld und Verantwortung dieser Ausprägung von sich als antifaschistisch begreifenden Individuen und Gruppen. Zwei historische Anmerkungen, weil auch Stalin da erwähnt worden ist. Wir erleben doch im Moment, dass Putin einen Angriffskrieg zu legitimieren versucht dadurch, dass er sagt, das ist ja antifaschistischer Kampf. Ja? Putins ideologische Begründung für den Überfall der Ukraine war, wir müssen den Faschismus dort vertreiben. Und wir hatten bevor Hitler tatsächlich die Macht übernommen hatte, hatten wir seitens der damaligen KP die Strategie, dass den Sozialdemokraten Faschismus, Sozialfaschismus vorgeworfen worden war. Das heißt also, auch von Seiten linker oder sich als links verstehender Gruppierungen der Faschismusbegriff so missbraucht worden ist, dass er damit den Rechten Projektions- und Aktionsfläche geschaffen hat. Und das, finde ich, können wir und dürfen wir heute gar nicht ignorieren. Und das, finde ich, muss dann auch zu einer aus meiner Sicht kritischen Auseinandersetzung mit Teilen der sehr breiten antifaschistischen Bewegung, wie wir sie heute vorfinden, führen. Es gibt da Gruppen und Formen, wo man sagen kann, eigentlich seid ihr die nützlichen Idioten der anderen Seite.
Na, TM, kriegen wir es hin?
Gut, ja, wir kriegen es hin. Das war jetzt eine weite Ausführung und der kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich glaube, man kann oder es ist mit dem Begriff Antifaschismus eben wie mit anderen Begriffen auch, er wird missbraucht, er wird in anderen Definitionen ausgelegt, beziehungsweise nur weil ich mich als Antifaschist definiere, bin ich nicht zwingend einer. Grüße gehen raus an Stalin. Und in unserer Definition, so wie eben wir es gesagt haben, oder wie wir uns jetzt geeinigt haben, würde ich schon sagen, dass eben jeder, der Freund der Demokratie ist, auch eine antifaschistische Einstellung hegt. Um darauf zurückzukommen, warum der Begriff bzw. die ganze Thematik in der Gesellschaft so wahrgenommen wird, wie sie eben wahrgenommen wird, möchte ich auf JS eingehen, die eben schon gesagt hat, wenn sie mit Leuten von anderen Parteien unterwegs ist, zum Beispiel mit Leuten von der FDP, und die sich weigern, den Begriff Antifaschismus sich auf die Fahne zu schreiben als positiven Begriff, dann ist natürlich zu erwarten, dass der eine negative Konnotation erhält langfristig. Weil eben die eigentlichen Demokraten, also alle, die sich mit diesem demokratischen System wohlfühlen und die dafür eintreten, sollten diesen Begriff positiv ansehen und auch positiv stützen, indem sie ihn als Eigenbezeichnung anwenden und nicht eben solchen Gruppen überlassen, die ihn potenziell missbrauchen. Natürlich nicht alle, wie gesagt, nur ein Bruchteil. Und dadurch, dass man das eben nicht macht, verliert man den Begriff, wie man schon so viele Begriffe in der allgemeinen Debatte verloren hat. Also ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir eine Folge aufnehmen, diskutieren wir darüber, dass wir uns irgendwelche Begriffe zurückholen müssen oder dass irgendwelche Sachen reframed werden müssen oder dass man darauf achten muss, dass man eben nicht irgendwelche Streits und Diskussionen über irgendwelche Begriffe verliert. Einfach, weil wir die nicht verteidigen, weil wir sie nicht für uns nutzen und weil wir sie nicht für uns einsetzen. An sich ist Antifaschismus ja was total Positives und das sollte jede Partei, die demokratische Ansätze oder die demokratische Ziele verfolgt, sich auf die Fahne schreiben als positiv besetztes Fahnenwort. Und damit würde man auch erreichen, dass es in der Gesellschaft ein wesentlich höheres Ansehen hat und nicht so wahrgenommen wird, wie es jetzt eben wahrgenommen wird. Wir haben ja selbst ewig lang gebraucht, um das Ganze zu definieren und in Kontext zu setzen. Und das wird für die breite Masse der Bevölkerung ähnlich sein, beziehungsweise noch viel schlimmer, weil die natürlich nur das Bild aufgenommen kriegen, dass das was Negatives ist, dass das negativ zu betrachten ist und keine Differenzierung vornehmen können, weil sie sich gar nicht so intensiv mit dieser Thematik beschäftigen, weil sie es vielleicht auch gar nicht wollen, weil ihnen ja ein negatives Bild davon vermittelt wird. Und das ist meines Erachtens nach das Grundproblem.
Also, um Thebson etwa noch etwas zuzufügen, wahrscheinlich fehlt jetzt nur noch die Forderung nach der Abschaffung der Schuldenbremse und wir haben dann das Bingo voll für eine Politikgeflüster-Podcast-Folge. Aber tatsächlich ist das, was Thebson gesagt hat, finde ich auch sehr wichtig, weil zum anderen kommt ja auch noch dazu, dass wenn eben Parteien, sei es eben aus dem, sagen wir mal, von der Mitte aus leicht rechteren Spektrum, damit meine ich nicht die AfD, damit meine ich eher konservative bzw. die liberale Bewegung, wie auch immer man sie einordnen möchte, auch so in etwa die Angst haben vor der Selbstprofilierung gewisserweise, die da eben daraus dann resultiert, wenn sie eben Begriffe eben nutzen, die auch durchaus von eben links extremeren Kreisen. Tut mir leid, falls ich jetzt den langen Aufbau von davor etwas über den Haufen werfe. Aber wenn man eben diesen Begriff aus diesem Milieu eben nutzt, dass dann die Wähler zum Beispiel eben die Wahrnehmung haben, dass es eben, dass die Partei so etwa in diese Richtung abdriftet und man möchte ja seine Werte so in etwa weiter vertreten haben. Und dann passt es natürlich nicht, wenn die FDP so in etwa Antifaschismus sagt und eben mit dem linken Spektrum sich zusammenpasst, fasst. Und ja, wie gesagt, das passt so einfach nicht zusammen und das möchte man dann auch nicht. Und generell ist eben das Problem, wie auch schon richtig gesagt, einfach, dass dieser Begriff gewisserweise seiner eigentlichen Bedeutung gewisserweise entmündet wurde und eben umdefiniert wurde und eben gleichgesetzt wurde eben mit der Gewalt eben aus linken, also sehr weit linken Szenen eben gewisserweise adaptiert wurde. Und auch noch eine Sache zu sagen zu Stalin. Ich bezweifle, dass Stalin selber sehr viel weit entfernt von Faschismus war. Wenn man bedenkt, was für Verbrechen und Tötungsdelikte anhand von ihm gewisserweise eben gegen politische Minderheiten zum Beispiel ausgeführt wurde. Also das sollte man definitiv nicht vergessen. Und nur weil man etwas sagt, muss man es auch nicht sein, wie eben auch das Ganze mit dem Antifaschismus eben ist.
Sehr richtig. Karl?
Genau, ich wollte an dieser Stelle einmal auf jeden Fall die Abschaffung der Schuldenbremse fordern. Da bin ich auch dafür. Insofern haben wir das Bingo dann voll. Genau, ich wollte nur kurz, also ja, dass jetzt Stalin kein großer Demokrat war, müssen wir, glaube ich, hier nicht verhandeln. Ich würde nur trotzdem sagen, also Stalinismus und Faschismus sind sich, also das sind schon unterschiedliche Dinge, ja, also so Ideen geschichtlich und wo es herkommt und so weiter. Ich weiß, gerade diese ganze Totalitarismus-Idee, die dann in die Extremismus-Doktrin überführt wurde, hat da sozusagen Grenzen verwischt und sich hauptsächlich auf die Ähnlichkeiten sozusagen konzentriert. Aber das sind schon noch andere Sachen. Das macht es aber natürlich nicht besser. So. Und nochmal kurz sozusagen das Thema Begriffsklau. Ne? Also klar, Putin hat den Angriffskrieg ja nicht nur gerechtfertigt mit dem Begriff Antifaschismus, sondern er hat ihn ja vor allen Dingen auch gerechtfertigt mit dem Begriff Entnazifizierung, was für uns als Kampagne Entnazifizierung jetzt, sage ich mal, ein ziemlicher Schlag war, weil das natürlich nicht das ist, wofür wir stehen. Und das haben wir auch dann natürlich sofort immer klar gemacht. Genau, also gegen sozusagen Begriffspiraterie kann man sich an der Stelle nicht wehren und man kann sozusagen durch seine eigenen Taten zeigen, wo man steht und wo man nicht steht. Genau, und ich also muss doch noch ein kurzes, also weil jetzt so auf der autonomen Antifa rumgehackt wurde, sage ich mal, würde ich da doch noch mal eine Lanze brechen. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Leute, die unter dem Label Autonome Antifa wirklich sehr, sehr gute Arbeit machen. Also ich möchte da beispielsweise hier mal die Autonome Antifa Freiburg beispielsweise erwähnen, die wirklich hervorragendste Rechercheergebnisse praktiziert, die beispielsweise mal einen geheimen Waffendeal zwischen Nazis hat auffliegen lassen und den damit verhindern lassen konnte, bevor es zu irgendeinem Anschlag gekommen ist. Es gibt wirklich ganz hervorragende Leute, die man nie in irgendeiner Talkshow oder in irgendwas sehen wird, die sehr viel Arbeit im Hintergrund machen, die nicht eitel sind und die nicht sozusagen ihr Gesicht oder was auch immer in die Kamera halten wollen und die sich ehrenamtlich, das muss man auch mal dazu sagen, die Nächte um die Ohren schlagen und recherchieren, veröffentlichen und auch sich den Nazis entsprechend in den Weg stellen. Und genau, also das sind Gruppen, die definitiv viel mehr Anerkennung verdient hätten. Und darum ärgert es mich dann eben auch immer so sehr, wenn ich dann, sage ich mal, so Berichterstattung sehe. Also das ist wirklich, also das baut ja meistens auf einem ähnlichen Schema auf. Ne? Also es ist oft sehr verkürzt. Es geht um die, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, die schwarzen Kapuzenpullover. Meistens sehr reißerische Geschichten, die auch relativ wenig Kontext haben, wenig Hintergrund. Und dann hat man dann halt in einer Tour kommen dann halt ehemalige oder amtierende Verfassungsschutzpersonen sozusagen wie ja auch Herr Pfahl-Traugbar beispielsweise einer ist, der ja auch den Bereich Rechtsextremismus im Bundesamt für Verfassungsschutz geleitet hat. Also die kommen dann um die Ecke, werden nonstop sozusagen interviewt, können da ihre entsprechenden Theorien von sich geben. Dann zeigt man in der Regel in solchen Berichten noch ein paar Nazis, die sagen, dass alle ganz doll gemein zu ihnen sind. Und wenn die Journalistinnen und Journalisten dann nochmal richtig Glück haben, dann treffen sie vor irgendeinem autonomen Zentrum noch irgendjemanden mit dem besagten schwarzen Kapuzenpullover, der ihnen irgendwas in die Kamera labert und der oder die dann als quasi mustergültiger Sprecher oder Sprecherin für die Antifa sozusagen genommen wird. Und zack, fertig ist der relativ einseitige Beitrag. Und das wiederum trägt halt natürlich auch dazu bei, dass viele antifaschistisch Aktive, die, wie gesagt, auf der einen Seite Wert auf ihre Privatsphäre legen und andererseits auch anderes zu tun haben, nicht wirklich ein großes Interesse daran haben, in solchen Medienproduktionen dann irgendwie aufzutreten. Weil man zum Beispiel, ich kenne das selber aus verschiedenen Anfragen, weil man auch immer gesagt wird, ja, aber bitte mit Gesicht und bitte mit Namen und natürlich und alles kein Problem und da passiert schon nichts. Und dann erlebt man teilweise sogar auch, dass der Beitrag da noch ein bisschen zurechtgeschnitten wird und hinterher ist dann doch alles ein bisschen anders, als es vorher besprochen wurde. Also sozusagen das auch nochmal zur Frage von Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und Framing und diesen ganzen Punkten.
Ja, Karl, ich kann dir da erneut einfach nur vollkommen zustimmen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du das nochmal so erwähnt hast. Um vielleicht kurz, Hans, auf deinen Punkt einzugehen, du hast natürlich im Kern vollkommen recht. Eine so einfache These hat natürlich auch eine einfache Antwort, die am Ende des Tages nie so einfach ist, wie sie sich vielleicht auf den ersten Blick anhört. Das ist immer alles eine Frage der Definition. Für mich kam diese These, in Anführungsstrichen These, es ist jetzt keine These, einfach aus dem Verständnis heraus, dass ich schon oft wirklich Diskussionen hatte mit Menschen, die ich erstmal als wirklich echte DemokratInnen verstehe und so ich sie auch so kennengelernt habe, die mir dann wirklich sagen, es ist genauso schlimm, Faschist zu sein wie Antifaschist oder Faschistin wie Antifaschistin zu sein. Und das ist einfach eine Problematik, die ich damit so ein bisschen verdeutlichen wollte. Und nach der Definition, die ich für mich selber habe und die auch, glaube ich, einen breiten Konsens in der antifaschistischen Bewegung hat, sind Antifaschismus und Demokratie einhergehend miteinander. Ich wollte noch, will noch gerne auf ein, zwei andere Punkte kurz eingehen. Du hast selber die Sozialfaschismus-These angesprochen. Und das ist ja aus einem anderen Blickwinkel super interessant, weil das ja auch ein großes Problem der antifaschistischen Bewegung, oh mein Gott, ich bin auch die Einzige, die es heute nicht hinkriegt, ein großes Problem der antifaschistischen Bewegung darlegt. Dass man nämlich oftmals, anstatt die, die wirklich die FeindInnen dieser Bewegung sind, zu bekämpfen, sich gegenseitig anfängt zu bekämpfen. Das war ja 1933 so, die Nazis haben ja auch vor allem auch die Macht übernommen, ist natürlich auch immer vereinfacht dargestellt, aber weil die gesellschaftliche Linke nicht richtig zusammengehalten hat, da spielt auch die SPD eine sehr beschissene Rolle. Aber wenn ich dann heute eine Demo veranstalte gegen den Landesparteitag der AfD und dann irgendwelche Leute von anderen linken Bündnissen zu Jusos und zu SPDlerInnen kommen und ihnen sagen, warum habt ihr eigentlich Rosa Luxemburg umgebracht, dann ist das einfach schwierig. Wenn man sich so sehr noch gegenseitig streitet und so sehr sich gegenseitig für alles verantwortlich macht, was jemals passiert ist, was jemals schlecht gelaufen ist, dann kann man keine geschlossene linke Bewegung sein und diese geschlossene linke Bewegung brauchen wir, weil die Rechten streiten sich nicht so sehr, die Rechten sind besser organisiert, die Rechten halten mehr zusammen und so gibt es keinen gesellschaftlichen Konsens für eine linke Bewegung, wenn man sich immer untereinander fertig macht. Und deshalb, ich glaube, das ist vor allem auch ein Anliegen, was mir super, super wichtig ist, dass der wahre Feind steht rechts und er steht immer rechts. Und alle, die sich als links und als DemokratInnen verstehen, dürfen sich nicht gegenseitig selber fertig machen. Und deshalb ist es am Ende des Tages auch wichtig, ich werde mich hier immer über die CDU und immer über die FDP aufregen und auch immer über meine eigene Partei, aber am Ende des Tages sind das wichtige BündnispartnerInnen, die wir brauchen. Wir brauchen alle demokratischen Parteien. Wir brauchen sie jetzt mehr denn nie, aber wir brauchen sie immer und jederzeit. Und wir müssen immer zusammen auf der Straße sein, wir müssen immer zusammen im Netz unterwegs sein. Und da bringt es nichts, wenn mir heute gesagt wird, wie kannst du Friedrich Ebert toll finden? Ich finde Friedrich Ebert nicht toll. Friedrich Ebert, auch ein scheiß Typ. Aber wir leben nun mal im Hier und Jetzt und sich gegenseitig fertig zu machen, bringt nicht immer so viel. Und ich wollte eigentlich noch was anderes sagen. Und jetzt habe ich es tatsächlich vergessen, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe auf meinen schlauen Zettel. Insofern werde ich jetzt erstmal den imaginären Ball weiterspielen.
Diese Fußballmetapher, komme ich noch mal drauf zurück. Herr Romo, Sie können dann gleich. Nur ein kurzer Gedanke, wenn ich nicht gerade selber vergessen habe. Ich habe ihn vergessen. Ja gut, danke schön. Ich bin den Ball einfach weiter. Herr Romo, Sie können.
Okay. Ja, ich habe mir auch viele mentale Notizen gemacht, aber jetzt auch tatsächlich einige vergessen. Aber vielleicht noch ein, zwei Anmerkungen zur autonomen Antifa noch. Also ich komme gleich auch noch zu einem Lob. Das ist ja auch quasi die Grundthese meines Buches, dass die autonome Antifa, auch wenn sie viele Aktionen gemacht hat, die nicht nur legitim, sondern die vielleicht nicht immer legal waren, aber dennoch legitim. So vielleicht doch der eine Kritikpunkt von mir, und das ist auch wiederum was Anekdotisches, ist schon durchaus dieser Habitus der Bewegung. Also mich hat halt vor allem in meiner Jugend so dieser schwarze Block und diese Ästhetik des hypermaskulinen Straßenkämpfers, der übrigens, glaube ich, nicht nur von außen hingetragen wird, sondern die Anführungszeichen, die antifaschistische Bewegung hat schon auch sehr selbst mit diesem Bild kokettiert, der dann noch irgendwie einen Molotow-Cocktail oder einen Stein in der Hand hat. Also das hat mich eben nicht abgeholt. Da ist, glaube ich, in den letzten 10, 15, 20 Jahren auch viel passiert. Die Bewegung ist bunter, peppiger, inklusiver und diverser geworden und ist vor allem auch nicht mehr nur exklusiv in dieser Punkrock-Nische verortet. Aber das, wir können den Kritikpunkt jetzt auch beiseite lassen, denn grundsätzlich will ich ja schon auch die autonome Antifa-Bewegung für ihre Aufklärungs-, Bildungsarbeit und auch Recherchearbeit loben, um einfach an der Stelle auch nochmal vielleicht zwei Beispiele zu bringen. Im Jahr 2015 ist die damalige Kandidatin für das Oberbürgermeisterinnenamt in Köln, Henriette Reker, angegriffen worden von einem Rechtsextremen. Und da war dann auch ganz schnell die Rede von einem geistig verwirrten Einzeltäter. Und ziemlich schnell hat sich halt aufgrund von Antifa-Recherchen herausgestellt, dass diese Person eben eine beträchtliche Geschichte und Vernetzungen in rechtsextreme Aktivitäten und Strukturen hat. Und die Antifa, diese autonome Antifa, Bonn-Siegen war das, glaube ich, die Lokalgruppe, die konnte das halt offenkundig machen. Dasselbe 3 Jahre später, beispielsweise bei dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke, der eben ermordet wurde. Es hat sich jetzt, glaube ich, vor 5 Jahren gejährt, dann war es 2019. Mhm. Auch da haben die Rechercheleistungen der lokalen Antifa-Gruppe feststellen können, naja, dass es sich dabei nicht um einen geistig verwirrten Einzeltäter handelt, sondern dass dokumentiert war seitens dieser Gruppen, dass der in rechtsextremen Netzwerken unterwegs war.
Hans.
Ja, ich bin sowohl Ihnen als auch Karl sehr dankbar für diese nochmal Differenzierung, das Lob der Recherche- und Aufklärungsarbeit von autonomen Antifa-Gruppen. Unterstütze ich und begrüße es auf jeden Fall. Meine Kritik, die ich vorhin geäußert hatte, bezog sich auf bestimmte physische Aktionsformen, die ich eben selber auch, wie gesagt, in mir stecken eben auch 50 Jahre politische Auseinandersetzung, auch selbst als Aktivist mit drin. Und da macht man eben auch manchmal Erfahrungen, wo man einfach sagen muss, da erweist ihr der Bewegung, die ihr fördern wollt, am Ende einen Bärendienst und spielt denen in die Hände, die eigentlich unsere gemeinsamen Gegner sind. Das war zu diesem Teil der Anmerkung stehe ich. Und in einem anderen Punkt möchte ich dann noch darauf hinweisen, weil das von verschiedener Seite kam. Stalin und war der Stalinismus eigentlich im Grunde sowas anderes wie ein roter Faschismus. Es gibt ja auch das bekannte Zitat von Kurt Schumacher, der gesagt hat, die Kommunisten seien rot lackierte Faschisten gewesen. Das finde ich inhaltlich falsch und politisch bedenklich. Und da würde ich dann Karl auch widersprechen, weil du vorhin sagtest, ja, da gab es ja den Totalitarismusvorwurf, der dann sozusagen in dieser Gleichsetzungsthese mündete. Eben genau nicht. Bitte lest von Hannah Arendt Formen totalitärer Herrschaft. Sie setzt sich oder behandelt es im Unterricht. Sie setzt sich auseinander mit den Besonderheiten totalitärer Herrschaft, die aber im Faschismus sowohl von der Ideologie her als auch von den angestrebten Machtinstitutionen komplett andere sind als der furchtbare Stalinismus. Beide waren das Gegenteil von Demokratie, aber nicht jedes Gegenteil von Demokratie, nicht jedes menschenverachtende und menschenvernichtende politische, dann auch mit Terrorismus arbeitende System, sowohl der deutsche Faschismus als auch der Stalinismus waren Terrorsysteme. Deswegen sind sie nicht als solche gleichzusetzen. Wer das tut, landet dann am Ende doch bei einer Hufeisentheorie, die, finde ich, für eine aktive politische Auseinandersetzung und Bekämpfung von, ich nenne es jetzt mal neofaschistischen Tendenzen, die es bei uns gibt, wirklich eher schädlich sind. Es ist nicht das Gleiche, auch wenn in manchen Auswirkungen und Erscheinungsformen man sagt, ja, aber haben denn die Hitler und Stalin sozusagen beide Terrorregime gemacht und haben zig Millionen von Menschen auf dem Gewissen, die sie in ihrem autoritären Herrschaftsdrang einfach vernichtet haben. Ja, haben sie. Und trotzdem gibt es zwischen diesen Systemen und ihren Ideologien wesentliche Unterschiede. Und das hat Hannah Arendt wirklich ganz hervorragend rausgearbeitet. Lest sie.
Auf alle Fälle, hört das.
Okay, ich bin dran, oder? Ja, ich bin dran. Jetzt ist mir nämlich auch eingefallen, was ich vorher noch sagen wollte. Mein Punkt war nur noch ganz kurz, dass es, glaube ich, auch wichtig ist, neben dem Punkt, sich nicht innerhalb der Bewegung gegenseitig selber fertig zu machen, wer hier wirklich antifaschistisch ist und wer nicht, das auch auf die Aktionsform direkt zu beziehen. Weil das ist genauso legitime antifaschistische Arbeit, wenn die Omas gegen rechts sich in Oranienburg auf dem Marktplatz stellen und dort flyern und dort Menschen ansprechen. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass man da nicht irgendwie ein Ranking für sich selber aufmacht, was ist legitime antifaschistische Arbeit und wer gehört eigentlich nicht wirklich dazu. Das war eigentlich nur noch der Punkt, den ich noch machen wollte. Zu dem ganzen Punkt autonome Antifa muss man ja auch sagen, dass sich diese Bewegung sehr, sehr stark verändert hat. Das sagt man ja auch über die Bewegung, den Cultural Turn, hin vom Straßenkampf eigentlich eher zum Identitätskampf, ist vielleicht ein blödes Wort dafür, aber das beschreibt, dass ja eigentlich schon ein bisschen, das ist ja auch eine Veränderung, die durchaus auch kritisch zu begutachten ist und auch symptomatisch ist für die Zeit und für den Vorwurf, den man gegen links ja auch durchaus hört und den man auch durchaus erheben kann. Wie legitim der Vorwurf immer ist, ist die Frage, aber dass ja der Vorwurf schon ist, dass sich irgendwie nur noch mit Gendersprache beschäftigt wird und nur noch mit wie viele Geschlechter es gibt und solchen Themen und dass sich nicht mehr um die wirklich wichtigen Themen gekümmert wird. Ich glaube, dass es nicht legitim ist, dort so einen Kampf aufzumachen, dass das eine legitimer ist als das andere. Fragen von Genderpolitik sind auch wichtig und auch genauso wichtig wie Kampf gegen Rechts. Und es gehört auch dazu, weil Fragen von Identitätspolitik, das ist zwar ein Kampf wirklich der Rechten, aber es ist gerade der Begriff, den ich verwenden werde, sind genauso wichtig und gehören auch zum Kampf gegen Rechts, weil sie auch demokratisch sind und auch Antifaschismus auch immer feministisch, antirassistisch und so ist. Insofern, das waren nur noch meine zwei Punkte. Und Karl hat noch eine Wortmeldung. Bitte schieß los.
Lange Pause. Entweder du hast dich noch nicht entmutet oder du müsstest es noch tun.
Ah, Entschuldigung. Genau, nur kurz sozusagen die Replik auf Hans. Also klar, Arendt war noch in der Lage, das einigermaßen auseinanderzuhalten, aber mit dem Begriff des Totalitarismus, der dann in die Extremismustheorie gemündet ist, das ist schon die Tradition. Also man hat schon diesen Begriff genau für diese Gleichsetzung verwendet. Das würde ich schon sagen.
Missbraucht.
Man könnte auch missbraucht sagen, genau. Genau. Und ich wollte nur noch mal kurz den Punkt machen zum Thema abschreckender Habitus, nenne ich es jetzt mal. Also es gab auch in der antifaschistischen Bewegung, gab es früher auch stärker und auch teilweise heute noch sozusagen so einen Mackervorwurf, ne? Also irgendwie etwas hypermaskulines Auftreten, sage ich jetzt mal. Da muss man aber auch sagen, das war in der Vergangenheit in seiner Totalität so auch nicht richtig, sage ich jetzt mal. Das stimmte auch nie ganz, weil auch die antifaschistische Bewegung war schon immer weiblich, war schon immer divers, war auch immer schon Raum für LGBTIQ-Plus-Personen. Und wie Herr Rohrmoser das gesagt hat, das hat sich auch noch weiter sozusagen entwickelt. Und heutzutage sind die meisten Antifaschistinnen und Antifaschistinnen, die ich kenne, sind nicht nur sehr reflektierte Leute, sondern auch Leute, die sehr vernünftig sozusagen auch untereinander miteinander umgehen können, die aber trotzdem eine klare Kante haben und eine klare Haltung haben und auch in der Lage sind, sich im Zweifelsfall, und das sind sozusagen alle, die ich da genannt habe, auch in der Lage sind, sich durchzusetzen, falls eben, wie gesagt, die faschistische Bedrohung auch auf der Straße wieder stärker wird. Und deshalb nochmal der Punkt. Also klar, Antifa kann sowohl theoretisch analysierend sein, sie kann irgendwie politisch bildend sein oder diskursintervenierend, aber sie muss vor allem halt auch praktisch sein. Sie muss praktisch organisierend sein, sie muss schützend sein, sie muss eingreifend sein. Und das ist es sozusagen, dass man nicht den Fehler machen darf, sozusagen Antifaschismus nur noch aus dem Elfenbeinturm zu betreiben, sondern er muss auf der Straße stattfinden, weil die Gewalt der Faschisten liegt auf der Straße und dort wird sie sich sozusagen auch die Macht holen, wenn man sie dort nicht bekämpft. Das nur nochmal.
Ja, ich muss da noch ganz kurz einen einzigen Punkt dazu machen. Das soll jetzt auch gar nicht als der große Vorwurf verstanden werden, der es jetzt vielleicht erstmal ist auf den ersten Blick. Aber ich würde schon sagen, dass auch die antifaschistische Bewegung auch ein riesiges Problem mit Sexismus hat, auch nach wie vor. Ich will jetzt da auch nicht auf einzelne Erfahrungen oder so eingehen, bloß als generellen Punkt. Und ich glaube, auch mit rassistischen Problemen noch massiv zu kämpfen hat und da auf jeden Fall noch viel zu tun ist und das auch nicht immer der Safe Space ist, der es eigentlich sein sollte. Aber prinzipiell sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg, das stimmt.
Ja, mit Blick auf die Zeit, ich hätte trotzdem noch zum Schluss eine kleine Schlussfrage an alle, die mich dann doch sehr interessieren würde. So ein bisschen hat es Karl gerade angedeutet, aber wir haben ja sehr viel darüber gesprochen, was ja die Probleme des Antifaschismus vielleicht sind in ihrer konkreten Umsetzung gesellschaftlich. Wir haben darüber gesprochen, dass quasi es staatliche Beschränkungen gibt letztlich oder die Frage, dass auf dem rechten Auge blind sein, linken rechten Auge blind sein so und den Linken entsprechend bekämpfen. Wir haben über die Rolle der Medien so indirekt gesprochen. Ich will hier gerne nochmal darauf verweisen, dass es da einen sehr schönen Übermedienartikel gibt über den Fall Lina E., der analysiert hat, wie die Tagesschau, die nun weiß Gott nicht bekannt dafür ist, oder eher bekannt dafür ist, ja doch auch linksgrün orientiert zu sein, zumindest wenn man die Medienanalysen Glauben schenken mag, wie sehr sie da quasi ja den Topoi gefolgt sind von entsprechend ja, vom Verfassungsschutz den Begriffen gefolgt sind, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, dass der Umgang auch sehr stark in der Begrifflichkeit wenig differenziert ist. Und deshalb ist für mich so ein bisschen die Frage, wenn wir das wissen, also wir wissen, dass es medial schwierig ist, Antifaschismus wertneutral darzustellen, so wie wir es heute ein bisschen probiert haben oder ein bisschen einzuordnen. Wenn wir wissen, dass es schwierig ist, in den staatlichen Strukturen zu agieren. Wenn wir wissen, und das ist ja jetzt aus der Erfahrung hier auch der Gästegewinnung für heute, dass es schwierig ist, dass Leute sich hinstellen und sagen, ja, ich bin Antifaschist und vertrete das hier. Wenn wir das alles wissen, dann stelle ich mir die Frage, wie soll sich denn die antifaschistische Bewegung in der Zukunft aufstellen? Also wie soll moderner Antifaschismus dann unter all diesen Prämissen funktionieren? So, da würde mich nochmal so ein bisschen so eine Schlusssicht orientieren. Karl hat gerade ein paar Sachen dazu gesagt, auch wenn es sehr allgemein war. Das wäre so ein bisschen der Punkt, der mich nochmal zum Schluss interessieren würde. Also ganz konkret, wie soll Antifaschismus 2024 und weiterhin funktionieren, um unter diesen Prämissen zu wirken und seine Ziele umsetzen zu machen, mit all den Sachen, die wir heute besprochen haben. Tim, du kannst ja gerne mal starten, dann würde ich mich besonders um die Sicht unserer beiden Gäste natürlich zum Schluss interessieren.
Genau, dann würde ich einfach mal starten. Ich finde, die Diskussion oder die Gespräche, die wir gerade geführt hatten, haben ja schon eine recht klare Richtung vorgegeben. Man muss darauf achten, dass Antifaschismus eben wesentlich breiter ist als nur das, wie es aktuell von der Mehrheit der Bevölkerung aufgefasst wird. Man muss verdeutlichen, worum es sich dabei eigentlich handelt, dass es eigentlich etwas Gutes ist für Demokratie. Und das Ziel sollte sein, dass am Ende des Tages der Großteil der deutschen Bevölkerung sagt oder von sich selbst behauptet, er sei bzw. auch selbst so handelt, als sei er antifaschistisch. Zumindest nach der Definition, die wir jetzt vorgenommen haben. Und um nochmal auf
explizit die Position Karls einzugehen, muss man natürlich oder sollte man nicht einfach vor den Faschisten sich zurückziehen und warten, dass sie zu einem kommen. Natürlich muss man ihnen entgegengehen und auch entgegentreten und Paroli bieten auf offener Straße, in sämtlichen Schichten der Gesellschaft, dass man ihm entgegenhält und sich nicht Stück für Stück weiter an den Rand drängen lässt, wie wir auch an dem gesamten Rechtsdruck in ganz Europa erkennen können, wie ich finde. Das ist ja auch ein Phänomen davon. Und deswegen sollte der Umgang bzw. die Zielsetzung sein, dass man eben die Gesellschaft dafür sensibilisiert und verdeutlicht, was es eigentlich ist und sich und den Begriff endlich in den richtigen Kontext setzt und der richtige Anwendung findet, sodass nicht einfach die meisten Leute, wenn man sie auf Antifaschismus anspricht, sagen, ja, das sind doch irgendwelche Extremisten, die was gegen den Staat haben und eigentlich gar keinen Plan haben, worum es sich dabei nämlich wirklich handelt, und zwar um die Förderung und Unterstützung von Demokratie und die Verteidigung dieser gegen Angriffe.
Um vielleicht TM zu widersprechen, das Wichtigste beim Antifaschismus ist, nicht nur so zu tun, als wäre man antifaschistisch, sondern man muss antifaschistisch sein. Also ich glaube, das meinte er auch so. Aber nur um es mal zu verdeutlichen, es macht keinen Sinn, dass hier irgendwas vorgespielt wird. Der einzige Weg, wie irgendeine Lösung oder eine positive Entwicklung erzielt werden kann, ist, indem für die Gesellschaft klar gemacht wird, Antifaschismus ist nicht irgendeine Randbewegung des linken Spektrums, sondern es ist eine breite gesellschaftliche Haltung, um den Begriff von Karl am Anfang wieder aufzunehmen, die man eben für sich bekennen kann, egal wo man sich befindet auf dem Spektrum, außer natürlich Faschisten, weil es wäre dumm, wenn man sich selber abschöpfen möchte, aber das ist selbsterklärend. Und deswegen sollte das wichtigste Ziel sein, eben diese Aufklärung in der breiten Gesellschaft zu fördern. Und das heißt halt auch, wenn eben Leute von der antifaschistischen Bewegung zu irgendwelchen Talkshows oder Ähnlichem eingeladen werden, dass diese dann eben auch eintreten müssen und wirklich klar deutlich machen müssen, dass es nicht so etwa ein Alleinstellungsmerkmal für ihre Bewegung ist, antifaschistisch zu sein und dieses ganze Verhalten gewisserweise für sich zu proklamieren und das nur so auszulegen, dass es eben diese fast schon militante Bewegung wirklich ist, sondern dass es auch auf einem kleinen gesellschaftlichen Niveau eben geht, dass man sich einfach gegen Faschismus in seinen Formen ausdrücklich äußert, richtig stellt und zum Beispiel auch in irgendwelchen reichen Bars auf Sylt eben nicht eben diese rechtsradikalen Parolen eben duldet, sondern wirklich etwas dagegen tut. Und letztendlich ist Antifaschismus das, was jeder Deutscher tun sollte, wenn er eben an unsere Verfassung glaubt. Und selbst wenn nicht, soll er es trotzdem tun, denn Antifaschismus ist das einzig Richtige.
Selbst wenn er es nicht glaubt, das war ein schöner Satz. Okay, gut. Ich würde erstmal den Ball vielleicht noch bei den Gästen spielen. Hans, du bist ja quasi der Abschluss. Herr Romo, Sie können das starten und dann Karl danach. Und dann würde mich Hans' Position noch zum Ende interessieren.
Also, ich soll jetzt starten?
Ja, Sie können gerne.
Oh, okay. Ja, wie soll der Antifaschismus, antifaschistische Bewegungen in Zukunft auftreten, um erfolgreich zu sein? Bunt, divers, inklusiv, poppig und lebensbejahend statt martialisch, kämpferisch, multithematisch, bereit zu breiten Bündnissen, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, bereit für Aktionen im Stile des zivilen Ungehorsams, Absage an gewalttätige Aktionen, wenn sie nicht der Selbstverteidigung dienen. Und gern auch jetzt beziehe ich mich dabei auf eigenen Erfahrungen, die so in den letzten Jahren im Zuge meiner Recherchearbeit für das Buch entstanden sind, gern auch, ich weiß, das sagt sich so leicht, kommunikativer und offener. Denn ich hatte ehrlich gesagt große Schwierigkeiten in den letzten Jahren mit antifaschistischen Gruppen ins Gespräch zu kommen. Also ich habe für dieses Buch, ich glaube, so 30 bis 40 Gruppen deutschlandweit kontaktiert. Und ich glaube, wenn die mich dann wiederum gegoogelt hätten, dann wäre denen auch schnell, hätte denen schnell klar sein müssen, dass ich jetzt nicht versuche, denen ans Bein zu pinkeln, sondern ich eben dieses Vorhaben habe, diese Bewegung zu entdämonisieren so und ihnen so eine Stellung zu geben, wie es beispielsweise andere soziale Bewegungen aus den 1980er Jahren heute auch haben. Und naja, die Resonanz war darauf sehr frustrierend, sage ich mal. Und es ging dann so weit, dass ich konnte natürlich auch nicht in dieser Zeit, Hochphase von Corona, zweiter Lockdown, einfach auf Demonstrationen gehen und da Kontakt suchen, weil die Demonstrationen haben einfach nicht stattgefunden. Aber ich habe, glaube ich, von diesen 35 bis 40 E-Mails zwei zurückbekommen und eine Gruppe hat sich dann letztendlich bereit erklärt, sie hätte einen Fragebogen ausgefüllt. Ja, aber unter der Bedingung, dass dieser Fragebogen und diese Antworten dann auch in diesem Buch abgedruckt werden über so und so viele Seiten. Das habe ich mit dem Verlag wiederum ausgehandelt. Das war dem Verlag aber auch nicht recht. Und na, letztendlich ist dann ist dieses Interview oder diese Beantwortung des Fragebogens auch nicht zustande gekommen. Und bei aller Sympathie, die ich diesen autonomen Gruppen gegenüber auch habe, und ich habe, glaube ich, auch die Vorleistungen genannt, die ja dann tatsächlich auch staatliche Institutionen Jahre später übernommen haben, bleibt doch ein bisschen so der Kritikpunkt, dass Gesellschaft einfach besser funktioniert, wenn wir auch miteinander reden und uns kommunikativ offen zeigen. Das wäre mir noch so ein bisschen Anliegen. Ich habe dann relativ spät, da war das Buch dann auch schon geschrieben, festgestellt, dass ich vielleicht leicht mal hätte in größeren Städten eine Fridays for Future Gruppe anschreiben können, weil die dann wiederum jemanden haben, der sich für antifaschistische Arbeit zuständig fühlt. Da bin ich leider auch zu spät aufmerksam geworden. Aber ja, deswegen bei all diesen Lobeshymnen, denen ich mich da anschließe, gern auch noch kommunikativ offener. Genau.
Karl.
Also die 1-Million-Euro-Frage, wie muss der Antifaschismus der Zukunft sein, dass er erfolgreich wird und wir hier nicht bald wieder in Zeiten abrutschen, die wir nicht mehr erleben wollen. Also der Antifaschismus, also den Punkt von Herrn Rohrmoser, kommunikativer, ja, das würde ich so auch unterschreiben. Das hat er aber natürlich auch viele Gründe, die kann ich jetzt hier alle nicht im Detail sozusagen wiedergeben, aber der Antifaschismus muss, glaube ich, vor allem eins sein, er muss eine Selbstverständlichkeit sein. Das heißt, er muss sozusagen auch verteidigt werden vor den entsprechenden Angriffen, die da aus verschiedenen Richtungen kommen, sei es von sozusagen staatlichen Stellen, sei es eben aus dem rechten Lager. Also wir hatten ja auch im Intro, hatten wir auch Trump und so weiter, ne, die da sich irgendwelche Verbotsfantasien zusammenspinnen. Also der Antifaschismus muss eine Selbstverständlichkeit sein. Er muss auch geschützt werden sozusagen vor diesen Angriffen. Er muss klar, wie Herr Rohrmoser auch schon sagte, er muss größer werden, vielfältiger in seinen Aktionsformen und er muss vor allen Dingen auch, und das ist nochmal ein wichtiger Punkt meiner Meinung nach, er darf nicht dabei stehen bleiben, den Faschismus sozusagen als Symptom zu bekämpfen. Er muss auch analytisch in der Lage sein zu verstehen, wo diese ganzen Ungleichwertigkeitsideologien herkommen, dass sie eben, wie gesagt, auch in der Mitte der Gesellschaft vorhanden sind. Und das bedeutet, dass man auch im täglichen Gespräch ja irgendwie, dass man sozusagen den Rassismus, den Sexismus, den Antisemitismus und alle diese menschenverachtenden Ideologien, dass man denen sozusagen auch auf einer täglichen Basis entgegentritt, dass man da, wo man sie sieht, überall konsequent Nazi-Propaganda entfernt, dass man sich zusammenschließt, dass man den Faschisten keine Räume gibt. Also beispielsweise in Berlin ist es über Jahre gelungen, dass die AfD Berlin keinen Landesparteitag abhalten konnte, weil ihnen über 300 Räume sozusagen streitig gemacht werden konnten. Und das war viel antifaschistische Arbeit, die dahinter gesteckt hat. Antifaschismus muss sozusagen in allen Lebensbereichen auch irgendwie eine Selbstverständlichkeit, wie gesagt, sein, am Arbeitsplatz, im Kleingartenverein, im Club und auf der Straße. Er muss aus meiner Sicht, da sozusagen Gegenpunkt zu Herrn Rohrmoser, er muss, glaube ich, schon kämpferisch sein, weil um es mal ganz platt zu sagen, die Faschisten lassen sich nicht nur mit Argumenten sozusagen überzeugen. Und das hat uns leider auch die Geschichte und auch die Gegenwart lehrt uns das immer wieder. Deswegen glaube ich, Antifaschismus muss auch kämpferisch sein. Er muss sich solidarisch zeigen mit denen, die angegriffen werden. Und er muss vor allen Dingen auch so geeint sein, dass er sich eben nicht spalten lässt. Nicht spalten lässt durch irgendwelche Kampagnen von irgendwelchen Verfassungsschutzbehörden oder Ähnlichem. Genau. Also ich würde sagen, der Antifaschismus muss sozusagen eine Selbstverständlichkeit sein, er muss vielfältiger werden und er muss in der Breite der Bevölkerung eine tägliche Realität sein. Und man darf sich nicht darauf verlassen, dass irgendeine Antifa-Bewegung das schon irgendwie richten wird, sondern alle sind da selbst gefragt.
Dankeschön. So, Hans, du kriegst das Fassschlusswort. Natürlich hat JS das richtige Schlusswort, aber du bist quasi das Fassschlusswort.
Ja, ich knüpfe an Karl an und ich bringe doch noch mal wieder eine Fußballmetapher. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Das gilt ganz besonders für antifaschistische Arbeit und Aktion. Für mich war die größte antifaschistische Aktion, Bewegung, die ich im letzten Jahr erlebt habe, das waren diese gigantischen Demonstrationen nach diesen rechtsradikalen Konferenzen in Potsdam, wo es um Remigration und so weiter ging. Da sind Millionen von Menschen auf die Straße gegangen, weil sie erkannt haben, dass hier Konzepte diskutiert wurden, die in ihrem Kern und in ihren inneren Überzeugungen sozusagen zum ideologischen und operativen Tragwerk faschistischer Bewegungen gehören. Dagegen haben Menschen, als sie das mitbekommen haben, haben gesagt, das nicht mit uns, das machen wir nicht mit. Das war für mich millionenfacher Ausdruck antifaschistischer Gesinnung. Das finde ich gut. Insofern möchte ich, letzter Satz, einer These, Pierre, die du vorhin gesagt hast, ich hoffe, du hast es nicht so gemeint, wie du es gesagt hast. Du hast nämlich gesagt, wir haben hier Antifaschismus wertneutral diskutiert oder definiert. Auf gar keinen Fall. Antifaschismus ist nicht wertneutral, sondern ist wertebasiert. Das, worüber wir hier die ganze Zeit diskutieren, warum wir gegen Faschismus sind, warum wir für Demokratie sind, das ist nicht wertneutral, sondern ganz im Gegenteil wertebasiert. Ich unterstelle mal, dass du es eigentlich auch so gemeint hast.
Hans Nur.
Ja, wollen Sie darauf noch antworten? Oder?
Ich habe ihm zugestimmt und ja.
Sie nehmen das so hin.
Bei Hans nehme ich fast alles hin.
Okay. Ich kann dazu eigentlich auch nicht mehr viel sagen. Ich glaube, Antifa muss Selbstverständlichkeit sein, ist, glaube ich, sehr richtig. Antifa bleibt Handarbeit. Am Ende des Tages ist es an allen DemokratInnen, sich antifaschistisch zu engagieren, wenn sie gerne in einer Demokratie leben wollen. Bevor wir jetzt aber unsere Gäste verabschieden, wollte ich nämlich noch was sagen an die beiden. Und zwar wollte ich mich ganz, ganz doll bedanken. Einmal an Sie, Karl. Ich finde es super, super wichtig und es war mir auch persönlich super wichtig, dass wir hier noch eine echte aktivistische Perspektive dabei haben bei dieser Folge. Insofern wirklich vielen, vielen, vielen Dank, dass das so geklappt hat und dass Sie auch sofort zugesagt haben und hier mitgemacht haben und sich auch dem nicht unbedingt gestellt haben, aber sich dem ausgesetzt haben. Das bedeutet mir und bedeutet uns, glaube ich, allen sehr, sehr viel. Und an Sie, Herr Rohrmoser, auch wirklich vielen, vielen Dank. Ich habe Ihr Buch sehr, sehr gerne gelesen. Ich wurde auch tatsächlich in der Bahn mal angesprochen auf Ihr Buch, ob ich es empfehlen würde. Und dann habe ich es empfohlen und die Person hat es sich auch direkt gekauft. Insofern, ich habe da auch noch Geld in ihre Kassen gespült, würde ich mal sagen. Nein, ich empfehle das Buch auch wirklich immer sehr gerne. Ich fand es sehr, sehr interessant. Auch sehr streitbar an der einen oder anderen Stelle, aber im Großen und Ganzen ein super interessanter und guter Überblick über die Thematik. Insofern auch vielen, vielen Dank, dass Sie sofort zugesagt haben, weil Sie waren wirklich mein Wunschkandidat für diese Folge. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Dankeschön.
Genau, dann danke an Sie beiden, dass Sie heute bei uns zu Gast waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja, dass es so geklappt hat. Also JS hat das gerade wunderbar auf den Punkt gebracht, besser hätte ich es nicht sagen können. Danke auch von meiner Seite nochmal. Gut, und dann sind wir am Ende angekommen. Man hat gemerkt, wir haben vielleicht nicht alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Aber das ist bei keiner dieser Spezialfolgen irgendwie gelungen. Dann müssten wir hier irgendwie einen 5-6 Stunden draus machen. Das machen wir nur bei den Jahresabschlussfolgen. Insofern nur da, ja JS. Willst du am Ende was sagen oder
Ich würde auch ganz am Ende noch was sagen. Machen Sie erstmal Ihr Ding.
Ja, wann auch immer das Ende für dich ist, aber ist okay. Also dann auf alle Fälle danke an Hans erstmal an der Stelle, dass du wieder bei uns warst. Und
immer gern.
Klar, du bist ja ständig liebgesehener Sidekick der Sendung. Zum Spenziel, wir haben diesmal uns für den Verein Opferperspektive entschieden. Mehr Details dazu sind in den Shownotes. Letztlich beschäftigt sich dieser Verein, sagt der Name ja schon so ein bisschen, mit den Folgen und Opfern von vor allem rechtsextremer Gewalt, aber nicht nur. Man findet da eine Beschreibung auf ihrer Seite, die Links sind in den Shownotes. Zwei Sachen noch zum Schluss. Erstens, wir hören uns im Juni wieder, zum letzten Mal vom Sommer, vor der Sommerpause. Unter anderem mit dem Blick Richtung USA, den wir da werfen werden. Und es wird natürlich auch in diesem Sommer wieder eine Sommerreihe geben. Ja, wie jedes Jahr. Dieses Jahr versuchen wir in 3 Folgen auf die Wahlen in den Ostbundesländern vorauszuschauen. Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Wobei ich auch da ganz ehrlich schon an der Stelle sagen möchte, auch die Gästegewinnung hier ist sehr schwierig. Weil gefühlt gibt es niemanden, der sich damit dafür interessiert und darüber reden möchte. Und wenn sie reden wollen, dann nicht in so einem Kontext. Das ist eher sehr, sehr schwierig, sage ich gleich an der Stelle. Aber wir sind guten Mutes, dass es uns gelingt, in so Einstündern in den Sommerferien immer entsprechend ein Bundesland mal zu betrachten und zu schauen, was daraus gekommen ist. Sonst sei wie immer darauf verwiesen, Feedback, die Feedback-Möglichkeiten. Ihr kennt die Social-Media-Accounts von uns, gerne dort folgen und dort Feedback hinterlassen oder über die bekannten Kanäle. Und jetzt, erst bevor du...
Soll ich jetzt sprechen?
Ja, was du jetzt sagen möchtest, sag's jetzt, weil sonst kommt dann Outro und Schluss. Sonst, ja.
Ja, ich würde gerne noch kurz ein paar persönliche Worte sagen. Und zwar möchte ich erstmal danke sagen für diese Folge, danke, dass das in der Art und Weise geklappt hat. Auch danke für die tolle Diskussion, auch insbesondere danke an die beiden Flüsterer, auch wenn ich dieses Wort nicht sehr doll mag. Danke, dass ihr heute dabei wart. Ich habe für mich persönlich schon Anfang des Jahres eine Entscheidung gefasst und wusste schon lange, dass dieser Moment kommt und trotzdem habe ich natürlich nichts Ordentliches vorbereitet. Aber das war tatsächlich jetzt meine letzte Folge in diesem Projekt. Ich fange jetzt schon an zu weinen, was mich auch persönlich sehr traurig macht, aber ich glaube, es ist wichtig, für sich persönlich zu wissen, wann man auch Platz schaffen muss für andere Menschen und wann es auch in der Zeit ist, zu sagen, es war ein sehr gutes Projekt, es war super schön, aber ich glaube, dass andere Leute diesem Projekt jetzt mehr geben können und ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, wann man, wie gesagt, Platz machen muss und Platz schaffen sollte für andere Menschen, die dann dieses Projekt weitertragen. Und ich bin mir mittlerweile sicher, dass dieses Projekt auch weiterhin in guten Händen sein wird, sowieso mit Kabisch, aber auch mit euch allen, die jetzt neu dabei sind und mit Hans ja sowieso. Insofern habe ich da vollstes Vertrauen. Und ich komme auch nächstes Jahr gerne wieder zur Spezialfolge, um damit zu machen. Aber für die regulären Folgen, für die normalen Folgen bin ich raus, weil ich diesem Projekt auch einfach nicht mehr gerecht werden kann in der Art und Weise. Und ich auch gerne den Kern erhalten möchte. Und der Kern ist einfach, dass SchülerInnen miteinander diskutieren und mit ExpertInnen diskutieren. Und ich bin leider keine Schülerin mehr. Ich bin jetzt leider im 4. Semester an der Uni und mein Leben ist auch ziemlich voll, was politische Arbeit angeht. Aber am Ende des Tages bin ich nur so politisch engagiert. Und das ganze Leben, was ich heute habe und die ganzen politischen FreundInnen, aber auch alles, was ich gelernt habe, ist vor allem nicht nur, weil ich diesen Podcast gemacht habe, sondern auch, weil ich damals in den PB-Leistungskurs gegangen bin, die wahrscheinlich beste Entscheidung, die ich in meinem Schulleben zumindest, aber auch in meinem Leben allgemein getroffen habe, weil ohne das wäre ich niemals aktiv geworden bei den Jusos und hätte niemals dieses super erfüllende Leben. Insofern kann ich euch alle nur dazu ermutigen und auch alle, die das jetzt hören, es ist nicht uncool, politisch zu sein, es ist uncool, unpolitisch zu sein, es ist uncool, wenn euch nicht interessiert, wie die Zukunft aussieht, es ist uncool, wenn es euch egal ist, dass irgendwelche Rechten Wahlen gewinnen, es ist cool, politisch aktiv zu sein, es ist cool, in Parteien zu gehen, wir leben in einer parlamentarischen Demokratie, da geht vieles über Parteien, es ist cool, damit zu machen, man lernt da coole Leute kennen, man kann zu so vielen coolen Sachen gehen, man lernt so viel, insofern macht was, mischt euch ein, bringt euch ein, wenn ihr euch nicht einbringt, dann könnt euch nicht beschweren, wenn es scheiße läuft. Und wenn ihr euch einbringt, könnt ihr euch beschweren, wenn es scheiße läuft. Und euch über die FDP aufregen. An der Stelle liebe Grüße an alle meine liberalen Friends, die mich jetzt leider nicht mehr hören können hier. Ich möchte noch kurz persönlich ein paar Leuten danken. Meiner Familie natürlich, meiner Mutter, die mir immer Essen gebracht hat während den Folgen. Und meiner Oma, die jede Folge gehört hat. Und auch hoffentlich diese Folge hören wird und bestimmt auch weiterhin gerne den Podcast hören wird. An meinen Bruder und meinen Vater natürlich. An Ben, der immer dafür gesorgt hat, dass ich mich während Folgen bei ihm aufregen konnte und die Leute nicht on-air so viel anschreien musste und der mich auch immer ermutigt hat, weiterzumachen und mich einzubringen bei den Themen und auch mutig zu sein und was zu sagen. Ich glaube, ich bin auch wesentlich mutiger geworden. Danke an Richie, der jede Folge hört und der, glaube ich, der größte Fan ist, den dieser Podcast bis heute hat. Und auch an alle anderen meiner Friends, die diesen Podcast sehr, sehr gerne auch hören und ich hoffe auch weiterhören werden. Und danke an alle, die heute nicht dabei sind. Danke an Laura, meine Herzensperson. Ihr kennt sie unter LZ. Ich habe jetzt aber ihren Namen gesagt und Herr Kabisch kann es auch nicht rausschneiden. Ich bin nie Fan von den Initialen gewesen, aber jetzt in der letzten Folge werde ich rebellisch. Danke an Laura für alles. Danke an Elsa, Alice und Loni. Ich habe euch alle ganz so lieb und ich werde euch alle vermissen. Ich werde auch dieses Projekt sehr vermissen, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich Tschüss sage, aber ich glaube auch, dass wenn einem etwas so wichtig ist, so wie es dieser Podcast für mich ist, das war jetzt richtig Deutsch, dann ist man nie so wirklich weg. Und das ist die Prämisse, unter der ich jetzt erstmal mich verabschiede, mich bedanke, euch allen ganz, ganz viel Glück wünsche und ganz, ganz viel Kraft für die Zukunft. Lasst euch nicht unterkriegen. Macht immer so weiter. Johanna out.
Ja, so, wie soll ich jetzt hier enden? Ja, danke erstmal dafür. War ja irgendwie irgendwann erwartbar. Trotzdem, also ich off-air habe ich es dir oft genug gesagt. Ich sag's dir gerne nochmal on-air, dass dieser Podcast diese Hörerzahlen erreicht hat, was scheißegal war, was nie wichtig war. Aber dafür, das war auch großer Teil deines Verdienstes. Das weißt du, glaube ich, auch, dass du ganz viel getragen hast und dass du ganz viel Bestandteil davon warst. Insofern, danke für diese Zeit, dass es irgendwann enden würde, war klar. Trennung tut weh. Aber wie du richtig gesagt hast, muss es vielleicht manchmal sein, um Neues entwickeln zu können oder vielleicht auch nicht. Und der Rest folgt off-air. So, jetzt wollte ich zum Schluss meinen BVB-Witz noch machen. Ich mache ihn trotzdem, auch wenn
ich habe euch alle ganz so lieb, passt. Auch ja. lieber an alle HörerInnen nochmal. Ich habe euch alle ganz so lieb. Und macht weiter. Sendet weiter nette E-Mails an alle. Und hört weiter zu. Seid weiter dabei. Seid weiter aktiv. Ich werde euch vermissen.
Danke. So, und ich ende mit dem Outro. Nee, ich mache einfach noch vorweg. Es gab ganz viele E-Mails, ganz nette HörerInnen, die sich daran erinnert haben, dass in meinem Herzen ja so ein schwarz-gelbes Herz schlägt und so ein Verein gerade im Champions-League-Finale steht. Da gab es ganz viele E-Mails. EN ist ja heute nicht da, die ja selber so fußballaffin ist. Ich will nur sagen, alle, denen es scheißegal ist, ist mir auch egal. Alle, die Interesse haben, Samstag, glaube ich, ist es ja. Samstag, ja, 21 Uhr, gerne die Daumen drücken, dass da so ein gilberner Pokal an den Borsigplatz kommt. Das wäre sehr cool. Und wenn nicht, ist auch okay, kann ich auch mitleben. Aber wollte ich noch gesagt haben, weil ganz viele haben dran gedacht. Danke dafür. So, Schluss, Outro, ganz kurz. Geht ganz schnell ins Outro. Ich habe ein Beispiel mitgebracht aus einem Gespräch von Hans mit Maximilian Krah. Jung und naiv. Es gab ganz viele Teile, die Interesse waren. Ich habe mal den Teil genommen. Es gab ganz viele, die ich hätte nehmen können. Ich habe mal das Gespräch genommen über Intelligenz von Männern und Frauen. Das fand ich so interessant, wie du auf ihn eingegangen bist, als kleiner Rauschmeißer. Wir hören uns im Juni wieder. Herzlichen Dank nochmal an die Gäste und tschüss, tschüss, macht's gut, bleibt politisch. Auch ohne JS, auch wenn's weh tut.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.
Ja, aber wir wissen auch, wir kennen, glaube ich, beide die begrenzte Aussagekraft von Google. Da ist immer dann die Frage, was taucht als erstes auf, wer bezahlt dafür, dass es als
sein. Naja, ich gehe schon ein bisschen tiefer.
Gut. Nee, weil du eben Google angemerkt hast.
Nein, aber das ist ja jetzt, der Zuschauer kann es ja einfach mal überprüfen. Er gibt jetzt mal ein IQ-Verteilung Männer, IQ-Verteilung Frauen.
Und wenn er dann
auf Bilder, damit er sich einfach nur die Form
richtig, der Kurve anschaut. Richtig. Und wenn er dann weiter recherchiert, wird er feststellen, dass eben diese Zahlen, die so prägnant zu sein scheinen, von sehr begrenzten Aussagewert nur sind, weil darin nicht auftaucht, wie die jeweiligen IQ-Tests sich sozusagen zusammensetzen.
In den USA gibt es diese eine Gesellschaft.
Aber und du kandidierst doch für das Europäische Parlament.
Ich habe keine europäischen Zahlen. Es gibt wenig bei uns. Gut, die Zahlen sind in den USA einfach, die Datenlage in den USA ist besser.
Weißt du, wenn man ein Manifest über die Zukunft der Politik, der rechten Politik, die Alternative in Deutschland schreibt, dann sollte man das vielleicht doch, wenn man sich dazu schon äußert und mit Zahlen arbeitet, solche, die aus dem Bezugsrahmen kommen, arbeiten und nicht von irgendwoher, weil es gerade passt.
Also die USA, wir haben einfach in Europa, gerade weil wir da nicht diese Standardisierung haben, haben wir zu wenig valide Zahlen.
Ja, dann lass doch den Scheiß einfach.
Aber es ist ein schönes Argument.
Ja. Gut, ja, es ist ein schönes Argument, genau. Und deswegen, das fällt Leuten auf, die sagen, Krah ist ein Populist, dazu bekennst du dich, glaube ich, auch. Ja. Und er ist ein Opportunist. Er zieht das ran, was ihm gerade für seine Karriereperspektive opportun ist.